Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Montagmittag, die perfekte Aufnahmezeit für den ersten Teil der neuen Folge von Kreisab. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich sitze in meinem Hotelzimmer in Wien und nachher spielen die deutschen Frauen ihre Partie gegen Norwegen um 18 Uhr. Aber vorher ist es natürlich noch wichtig, dass ihr informiert seid über all das, was im Handball so los war und ist derzeit. Und das ist eine verdammte Menge. Unter anderem sprechen wir natürlich gleich über den Kracher Füchse Berlin gegen SC Magdeburg. Ich unterhalte mich aber auch noch mit Simon Lange von der Neuen Presse bzw. der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung über die Recken, die derzeit ja eine super Entwicklung nehmen. Das ist wirklich sensationell. Christoph Stukenbrock vom SED ist mein Gast hier in Wien gewesen. Im Medienzentrum haben wir ein bisschen geplaudert über die deutschen Frauen. Natürlich wissen wir noch nicht, wie das Spiel gegen Norwegen ausgegangen ist, aber die Chancen, dass die DHB-Mädels noch in das Finalwochenende einziehen, sind äußerst gering. Also da muss schon ein Wunder passieren und das wird nicht der Fall sein, leider. Dann ist Daniel Dürr mein Gast, wie fast jedes Jahr, also eigentlich ist er jedes Jahr zu Gast und wir sprechen über das nächste Buch, das er geschrieben hat, diesmal zusammen mit Peter Gerfen, und im Interview der Woche erklärt Bastian Schlierkamp, warum er interaktiv ist. Was das bedeutet, hört ihr dann am Ende der Ausgabe. Ich sage aber jetzt hallo und herzlich willkommen an die Kollegin Caroline Paul, die unter anderem für die dpa Handballwoche und den Tagesspiegel unterwegs ist. Hallo Caro.
Hallo Sascha.
Als ich dich gestern angerufen habe, bist du frecherweise nicht ans Telefon gegangen, aber kurz später hast du mir geschrieben und hast gefragt, brauchst du einen Gesprächspartner für morgen? Und da habe ich gesagt, natürlich die Beste. Du bist dabei gewesen bei diesem Kracher Füchse Berlin gegen SC Magdeburg und machen wir uns nichts vor, das Ding hat mal wieder das gehalten, was es versprochen hat. War ein super Spiel.
Ja, es tut mir sehr leid, dass ich da nicht ans Telefon gehen konnte, aber das ist natürlich ein Spiel, was ein bisschen Vorbereitung braucht und was für mich ja auch sehr spezielles. Ich hatte auch meine Familie da, weil die das auch nicht verpassen wollte. Und ja, es war ein Top-Handballspiel, zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten und ich glaube, für alle Fans was man gerne sehen möchte, wenn man sich für Handball interessiert.
Wir saßen hier in einer kleinen Gruppe zusammen mit ein paar Kollegen und so weiter und haben uns dieses Spiel angesehen, weil wir es unbedingt auch sehen wollten. Und es war in der ersten Hälfte die Matthias Gissel-Show. Also was der Junge da abgefackelt hat, das war ja wirklich sensationell. 10 Tore bei 10 Versuchen und es passte da ins Bild, dass er diese letzte Bude auch noch gemacht hat. Ja, so eine Art Verzweiflungswurf. Er war schon wieder auf dem Boden, nachdem er hochgegangen ist. Und dann der Schlagwurf unten ins Eck und der war auch noch drin. Also was für eine Vorstellung in den ersten 30 Minuten und das passt ja zu den Füchsen Berlin. Wir wissen, dass die ganz oft loslegen wie die Feuerwehr, führten nach den ersten 30 Minuten mit 23 zu 17 und dann habe ich noch gesagt, ja, hochgerechnet 46 Tore. Ich glaube, das wird aber nicht ganz klappen und das war dann hinterher ja auch so, aber lass uns über diese erste Hälfte reden. Die Füchse tatsächlich, ja, also Vollgas 30 Minuten lang, da kam der SCM einfach nicht hinterher.
Ja, du sprichst es an. Also Matthias Gissel sieht man, finde ich, in solchen Topspielen immer an, dass er dafür Handball spielt. Also der hatte einfach wahnsinnig Spaß dran. Hat dann auch gezeigt, was er kann. Das war wirklich phänomenal. Dazu kam, dass Berlin im Ganzen sehr wenig Fehler gemacht hat, dass sie bei der Torhüterleistung vorne waren. Und sie haben Magdeburg da sehr gut ausgespielt, die in der Deckung ein bisschen zu zaghaft waren. Und das war schon phänomenal, wobei man sagen muss, SCM mit 17 Toren ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Also das muss man dann auch einfach ein bisschen einordnen. Da war Berlin einfach nur noch ein Ticken besser. Das Tempo war wahnsinnig hoch. Es war so ein bisschen, ich habe mit den Kollegen gescherzt, so ein bisschen wie so ein Tennisspiel, wo man ständig nur von links nach rechts guckt. Aber du sprichst es an, es war auch irgendwie zu erwarten, dass dieses Tempo so nicht gehalten werden kann. Vor allen Dingen bei zwei Mannschaften, die ja nebenbei auch noch Champions League spielen, gerade auch personell ein bisschen Probleme haben. Und so kam es ja dann auch in der zweiten Halbzeit, die sich aber komplett gedreht hat.
Die hat sich deswegen gedreht, weil unter anderem Sergei Hernandez dann angefangen hat, mal auch einen Ball zu halten, weil das hat vor der Pause überhaupt nicht funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie es für dich in der Halle war. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dafür, dass die Füchse ja eigentlich so dominant wirkten, war das Ergebnis noch verhältnismäßig eng, insbesondere dann in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel, wo du direkt den Eindruck hattest, oh, jetzt hält Hernandez den ein oder anderen und schon steht's nur noch 23-20 und oh, da ist aber noch lange zu spielen. War das für dich vor Ort auch so?
Also man hat auf jeden Fall, finde ich, gleich in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff gemerkt, dass Magdeburg irgendwie engagierter aus der Kabine kam. Bennett Wiegert meinte danach auch, dass er seine Mannschaft schon sehr direkt angesprochen hat und in einer Art und Weise, die man vielleicht nicht so häufig wählen sollte. Aber es hat anscheinend funktioniert. Und ich fand vor allen Dingen bemerkenswert, dass Magdeburg in der Defensive mehr nach vorne gekommen ist. Sie haben Matthias Gitzel ein bisschen gedoppelt und haben dadurch natürlich ihrem Torhüter auch die Hilfestellung gegeben, die er brauchte, um dann eben auch die Tore zu verhindern. Und Berlin hat sich dann so ein bisschen hinreißen lassen, hat Fehler gemacht, hat sich auch zu viel mit den Schiedsrichtern auseinandergesetzt. Und dann ist Magdeburg ein Team, das das ausnutzen kann. Und interessanterweise, und das finde ich besonders bemerkenswert, dann ohne einen Christian O'Sullivan, der mit Rot schon in der ersten Halbzeit raus musste, mit einem doppelt vorgewandten Magnus Saugstrup, der zweimal zwei Minuten schon hatte. Und die haben das trotzdem noch gedreht. Und das hast du natürlich in der Halle mitgekriegt, weil dann auch die bestimmt 1000 mitgereisten Magdeburger Fans auch immer lauter wurden. Und in dem Moment war dann auch die Stimmung in der Halle, auch abseits des Feldes, sehr aufgeheizt.
Aha, ja gut, aber bei dem Spiel, also wenn bei dieser Partie die Stimmung nicht aufgeheizt ist, dann weiß ich nicht, bei welcher anderen.
Auf jeden Fall, das macht ja auch Spaß und es ist ja auch schön zu sehen, dass Handball in Berlin so viele Menschen begeistert und dass hier so eine Spitzenspiele stattfinden. Und das war auf den Rängen zu spüren und das hat sich dann natürlich auch wieder aufs Parkett übertragen. Und es hat sich halt ein sehr spannendes, emotionales Handballspiel entwickelt, wo man wirklich immer wieder schöne Aktionen gesehen hat und was eben zeigt, was passieren kann, wenn der Meister auf den Vizemeister trifft.
Ja, eben, das sollten wir nicht vergessen. Also es sind, was die vergangene Spielzeit angeht, die beiden besten Mannschaften im deutschen Handball und sie sind ja jetzt auch wieder oben mit dabei. Aber du hast eine Sache angesprochen, erstmal die rote Karte gegen Christian O'Sullivan, der wollte es in dem Moment nicht wahrhaben, aber hat dann hinterher gesagt, ja, war eine klare rote Karte.
So ist es, ja. Ja, es war eben, ja, also was soll man dazu sagen, es ist für ihn ungünstig gelaufen, er hat danach zugegeben, er hat ihn im Gesicht getroffen. Im Moment willst du das als Spieler oder Spielerin, glaube ich, nie wahrhaben. Da machst du alles dafür, dass du weiter auf dem Feld bleiben kannst. Die Entscheidung war da richtig und Magdeburg hat das dann ja auch gut gelöst.
Wir haben übrigens in unserer Gruppe darüber diskutiert, warum die Füchse Berlin nicht ganz intensiv versucht haben, Magnus Saugstrup in die dritte Zeitstrafe zu zwingen. Ich meine, das ist natürlich auch nicht ganz so einfach, aber wir hätten gedacht, dass sie da ganz konkret darauf hinarbeiten, dass der von der Platte runter muss, weil er ist natürlich ein überragender Spieler. Es zeigt aber auch, was für eine Qualität der Junge hat, dass er es geschafft hat, immer noch auf einem unfassbaren Niveau zu verteidigen, ohne die dritte Zeitstrafe zu kassieren. Das war aus meiner Sicht so ein bisschen der Schlüssel, dass der SCM dann am Ende den Punkt noch holen konnte.
Auf jeden Fall. Und wir haben das Matthias Gitzel auch gefragt und der musste genauso lächeln und sagen, ja, Magnus hat aus der ersten Halbzeit ein bisschen was gelernt, hat es dann besser gemacht und er ist halt einer der Besten auf dieser Position. Und es ist nicht so einfach, ihn dann da dazu zu kriegen, dieses eine Foul noch zu begehen. Und das war auch schön zu sehen, wie sich die dänischen Landsmänner da untereinander ein bisschen behakt haben und danach auch genauso darüber scherzen konnten. Aber Saugstrup natürlich defensiv eine absolute Bank beim SCM und dann macht er offensiv aber auch die entscheidenden Tore, weil da konnte ihn Berlin dann nämlich auch nicht mehr verteidigen in den zweiten 30 Minuten.
Und er hat ja seinen Vertrag beim SC Magdeburg verlängert, also das ist sehr gut für den Doublesieger, dass er langfristig das Trikot des SCM tragen wird und interessanterweise auch drei wichtige Tore insgesamt von Manuel Zehnder. Wir wissen um die Personalsorgen beim SCM, Omar Ingi Magnusson aktuell nicht mit dabei, also ganz kurzfristig, Felix Klar fällt lange aus, Philipp Weber war lange raus, also das sind natürlich dann auch wichtige Personalien. Auf der anderen Seite haben wir hinlänglich besprochen vor einiger Zeit, dass Paul Drucks nicht mehr mit dabei ist. Sie haben jetzt Manuel Strilleck nachverpflichtet auf der Linksaußenposition. Da muss man aber dazu sagen, dass Tim Freihöfer sich wirklich fantastisch entwickelt und da einen sehr guten Job macht. Aber was natürlich auch aufgefallen ist, im zweiten Durchgang fehlte bei Matthias Gitzel die Kraft. Er war dann nur noch 1 von 3. Im ersten Durchgang, ich habe es eben erwähnt, 10 von 10. Abschließend zu diesem Spiel, Caro. Es gab ja noch so, ja, ich sag mal, Nachwehen. Kann man das so sagen?
Ja, also ich glaube, es hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass die Berliner da Proteste eingelegt haben gegen die Spielwertung. Das eine Tor oder eben nicht Tor, was Lasse Andersson da erzählt hat in der 39. Minute, dieser Lattentreffer. Da sagen die Berliner, der war drin. Die Schiedsrichter haben das in dem Moment als Tatsachenentscheidung eben nicht so gesehen. Das ist jetzt da so hinterlegt. Das ist immer die Frage, wir wissen das alle, was passiert, wenn da so ein Einspruch eingelegt wird, was das für Nachwehen überhaupt haben kann. Ich glaube, den Berlinern war es wichtig, nach diesem Spiel nochmal zum Ausdruck zu bringen, dass sie mit der Schiedsrichterleistung an diesem Tag, das wurde auch nochmal betont, so nicht zufrieden waren. Es gab ein paar strittige Situationen. Und ja, das ist jetzt so das, wo man noch eine Entscheidung erwarten kann. Wir wissen aber auch alle aus vorherigen Einsprüchen, dass das zum einen sehr lange dauert und zum anderen jetzt nicht unbedingt heißt, dass Berlin da noch einen Punkt mehr erwarten kann.
Ist äußerst, äußerst unrealistisch. Also es ist, wie du es gesagt hast, eine Tatsachenentscheidung und es gibt keine Torlinientechnologie. Wer dann also denkt, die Schiedsrichter hätten sich das angucken können, nein. Durften sie nicht. Deswegen müssen wir das Thema eigentlich oder können es an dieser Stelle abhaken. Ich will aber noch wissen, was bedeutet aus deiner Sicht dieses Resultat jetzt für die Liga? Es bleibt ja oben extrem eng. Melsungen weiter vor den Recken aus Hannover. Dahinter gibt es einen kleinen Abstand von 2 Minuszählern mit den Füchsen. Die haben 6 Minuszähler. Bei der SG Flensburg-Handewitt und beim SC Magdeburg sind es jeweils 7 und dann beim THW Kiel und beim VfL Gummersbach 8. Wie ordnest du das ein?
Ja, also erstmal nach dem Spielverlauf gestern kann man sich vorstellen, dass die Füchse das natürlich so ein bisschen als Punktverlust jetzt wahrgenommen haben. Trotzdem, wenn man da nochmal ein bisschen nachgehakt hat, waren die sich auch darüber bewusst, dass dieser eine Punkt natürlich im Rennen um die Meisterschaft, um die Plätze ganz oben, dass das sehr wichtig werden kann. Und das sehen wir auch. Berlin ist jetzt auf Platz 3, 2 Punkte hinter Melsungen und Hannover. Diese beiden Teams müssen auch noch nach Berlin kommen. Das heißt, es ist schon eine sehr gute Ausgangsposition, wobei wir auch genauso wissen, es ist Anfang Dezember. Das kann sich alles noch drehen dann in der Rückrunde, aber es ist schon ein Punkt gegen den Meister und den sollte man nicht unterschätzen, auch wenn in dem Spiel jetzt vielleicht mehr drin gewesen wäre. Und ich glaube auch, dass die Füchse gerade auf dieser personellen Basis, die du angesprochen hast, wo man zuletzt auch ohne den Lasse Andersson spielen musste und nach der roten Karte, die jetzt zum Beispiel Mathis Langhoff gegen Lissabon gesehen hat, komplett ohne etatmäßigen Halblinken, dass die in letzter Zeit gezeigt haben, dass sie sehr gut improvisieren können, dass man auch gut mal mit 3 Linkshändern im Rückraum spielen kann. Und das sind alles Dinge, die man mitnimmt, die das Selbstvertrauen pushen und die natürlich auch nochmal dann extra Kraft geben für die Spiele, die jetzt bevorstehen.
Das sind ja noch einige bis zur Weihnachtspause und dann zur Weltmeisterschaft und dann geht's ja im Februar weiter. Ich will noch ganz kurz auf das untere Drittel der Tabelle blicken, wo Frisch auf Göpping einen ganz, ganz wichtigen Heimsieg eingefahren hat gegen den TBV Lemgo. Das bedeutet, dass der HC Erlangen mit 5 Punkten und der TVB Stuttgart mit 4 Punkten da ganz unten unterwegs sind. Das ist natürlich der Stand am Montagmittag um 12 Uhr ungefähr und Potsdam weiter ohne Zähler am Tabellenende und das wird auch sehr wahrscheinlich so bleiben, würde ich jetzt zumindest für den Augenblick mal so einschätzen. Wir wollen noch ein bisschen international werden, denn die Füchse Berlin, du hast es gerade eben so ein bisschen angedeutet, haben in der Champions League für Furore gesorgt. Es sind jetzt 3 Siege in Folge. Zu Hause gegen Dynamo Bukarest, dann auswärts bei Paris Saint-Germain. Das ist nicht irgendein Gegner. Und zu Hause gegen Sporting. Und Sporting spielt ja eine Sensationssaison bislang. Ich glaube, das kann man nicht anders ausdrücken. Was übrigens auffällt, ist, und da muss man sich nur die Ergebnisse mal anschauen, dass die Füchse in der Regel über 30 Tore werfen. Also das Spiel in der Champions League ist ein bisschen anders als in der Bundesliga, das wissen wir. Diese 3 Siege in Folge sind aus meiner Sicht nicht hoch genug einzuschätzen. Wie bewertest du das denn?
Das waren schon sehr starke Auftritte, das muss man auf jeden Fall sagen. Wie gesagt, auch mit der ständig sich ändernden personellen Situation und Lissabon jetzt war ein ganz starker Auftritt zu Hause. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da war die Halle da, da war der Tim Freihöfer, den du gerade angesprochen hast, wieder sehr stark, hat 10 Tore gemacht. Das war eine sehr überzeugende Leistung. Und Paris, genau das Gleiche, auswärts in dieser Halle zu bestehen, gegen diese Fans, gegen diese Mannschaft. Lasse Andersson hat da 13 von 14 gemacht. Das sind Dinge, die zeigen, dass die Berliner momentan einfach oben in der Handballspitze angekommen sind und dass sie sehr stark aufs Tempo setzen. dass sie ihren Handball da gefunden haben. Und das macht einfach Spaß, sich das anzugucken. Und da ist spannend, was jetzt dann eben auch die Zeit nach dem Turnier bringt. Weil wir wissen ja alle, da ist es immer noch was, was eine Mannschaft nochmal aufs Neue herausfordert. Keiner weiß, wie die Spieler zurückkommen. Man muss sich da auch immer nochmal neu zusammenfinden. Aber jetzt so in dieser ersten Phase der Champions League, wo man sich ja auch erstmal so ein bisschen wieder an den Rhythmus gewöhnen musste, an diese neue Herausforderung mit der Champions League, ist das schon ganz stark, was die Füchse momentan da spielen.
Vor allem, wenn man das mit dem SC Magdeburg vergleicht, der in der anderen Gruppe Probleme hat. Also das kann man, glaube ich, nicht anders ausdrücken. Sie sind sechster Einzähler vor Kolstad. Sie müssen noch nach Norwegen und gegen die Mannschaft von Sander Sargosen spielen. Das wird eine enge Kiste. Ich glaube aber, am Ende werden sie weiterkommen. Und schaut man sich die Bilanz der Füchse an. Aktuell sind sie vierter Einzähler hinter Sporting und zwei Zähler hinter Paris Saint-Germain. Sie spielen dann noch gegen Fredericia aus Dänemark. Das ist eine ganz klare Kiste, also das muss gewonnen werden, zumal es ein Heimspiel ist. Dann geht's auswärts nach Plotzk, da würde ich sagen, das ist ungefähr pari. Dann spielt man zu Hause gegen Eurofarm Palliser, auch da ist ein Sieg eigentlich Pflicht. Und auswärts in West Brem am letzten Spieltag ist man eher Außenseiter. Aber das ist ja noch ein paar Monate weg, also ich würde aktuell mal eine 2 geben für die Champions-League-Leistung der Füchse Berlin. Wie gesagt, in Anbetracht der Personalsituation und wenn man auch überlegt, wer in der Gruppe noch so unterwegs ist. Übrigens, Eurofarm Palliser, das sieht gut aus, dass sie tatsächlich dieses Jahr in die Playoffs kommen, hätte ich nicht gedacht. Und ja, vielleicht mal interessant, sich da ein bisschen genauer umzusehen. Und da ist ja jetzt mit Raúl Alonso ein Trainer mit dabei, der fließend Deutsch spricht. Also vielleicht auch interessant hier für Kreisab. Caro, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem Montagmittag und ein bisschen mit mir geplaudert hast. Du merkst, ich bin schon völlig durcheinander. Deswegen wird es Zeit für eine kurze Pause und dann geht's weiter hier bei Kreisab. Und jetzt begrüße ich den Kollegen Simon Lange, der für die Hannoversche Allgemeine Zeitung bzw. die Neue Presse unterwegs ist. Herzliche Grüße in die Landeshauptstadt von Niedersachsen. Hi Simon.
Hallo Sascha, grüß dich.
Also von der österreichischen Hauptstadt Wien quasi in die, ich will nicht sagen Provinz, das hätte ich jetzt beinahe so ausgedrückt, um Gottes Willen, so meine ich es natürlich gar nicht, aber es war mal viele Jahre Handballprovinz und das hat sich zuletzt geändert und zwar massiv und das ist der Grund, warum wir natürlich regelmäßiger über die Recken sprechen als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Ich kann mich erinnern, Simon, das muss gewesen sein bei der Junioren-WM im Sommer 2023. Da haben wir uns getroffen im Presseraum in der Halle, in der kleinen Halle in Hannover. Und du hast zu mir gesagt, ja, wir haben lange nicht mehr gesprochen. Und da habe ich gedacht, stimmt, das war einfach nur eine ganz normale Saison der Recken. Aber wenn man sieht, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, ist das eine rasante Entwicklung.
Absolut. Vorweg, und das darf man nicht vergessen, Hannover war ja schon mehrmals gut und auch ein paar Mal richtig gut in der Saison 1920. Wir haben sie schon fast wieder alle vergessen. Die Saison, die abgebrochen wurde, da waren sie auch im Herbst auf Tabellenplatz Nummer 1, bis zur Winterpause Erster oder Zweiter und am Ende dann Vierter in der abgebrochenen Saison. Also es ist nicht so, dass Hannover aus dem Nichts käme, aber das war noch unter dem Trainer Carlos Ortega. Der hatte auch immer eine gute Saison, eine schlechte und das waren die Zeiten, wo die Recken immer sehr schwankend waren. Ne? Nach einer guten Saison kam eine mittelmäßige bis schlechte. So, und Christian Prokops erste Saison war, glaube ich, auch nicht so gut. Dann ist er Sechster geworden, dann sind sie jetzt letzte Saison Siebter geworden, mit einer höheren Punktzahl und jetzt starten sie so richtig durch. Das heißt, wir können wirklich tatsächlich von einer Entwicklung sprechen und einer Entwicklung, die besonders seit einem Jahr oder eigentlich auch seit zwei Jahren so richtig Fahrt aufgenommen hat und in dieser Saison so richtig krass Früchte trägt.
35-30 wurden jetzt die Rhein-Neckar-Löwen geschlagen und in unserem kurzen Vorgespräch hast du eine interessante Anekdote erzählt. Das ist zu einer Art Selbstverständlichkeit geworden. Es gab keine Nachfragen auf der Pressekonferenz. Vielleicht kannst du die Situation einfach nochmal schildern.
Ja, also ich persönlich habe so das Spiel erlebt in der ersten Halbzeit, die nicht überragend war. Das war ein nettes, anzuschauendes Spiel, aber man hatte so das Gefühl, Hannover ist noch nicht am Limit, die Löwen auch nicht. In der Vergangenheit ist es dann aber so gewesen, wenn die Recken nicht am Limit waren, dann haben sie auch gerne mal mit 2, 3, 4 Toren hinten gelegen und die waren eigentlich schon am Drücker und in die Halbzeit ging es dann mit 14-14 und man hatte nicht so das Gefühl, huch, ja, die Löwen, das wird ja heute gefährlich. So. Und in der zweiten Halbzeit haben die Recken dann im Laufe des zweiten Durchgangs einfach irgendwie 1, 2 Hebel umgelegt und plötzlich waren sie 3, 4 Tore vorne. Und es fühlte sich dann wie ein selbstverständlicher Sieg an gegen einen ja immer noch Top-Team, zumindest auf dem Papier und vom Namen her Rhein-Neckar-Löwen. Und natürlich wurde es auch euphorisch gefeiert mit den Fans, 10.000 Zuschauer wieder da, erneut ausverkauft. Das war das vorletzte Heimspiel in dieser Saison. Und der Trainer auch wieder in der Mitte beim Humba und so, alles gut. Aber hinterher war es irgendwie so Business as usual, auch aus journalistischer Sicht, weil man mittlerweile schon fast gar nicht mehr weiß, was man fragen soll. Nach dem Höhenflug muss man ja nicht mehr fragen und nach der Meisterschaft, wenn man danach fragt, wird man ja scheint jetzt noch eher belächelt. Aber es ist so eine gewisse, ja, Routine ist das falsche Wort, aber so eine gewisse Souveränität reingekommen und es war absolut keine Überraschung mehr, dass man die Rhein-Neckar-Löwen am Ende deutlich schlägt.
Das zeigt die Entwicklung, über die wir gerade gesprochen haben, relativ eindeutig auf. Also eine gewisse Form der Selbstverständlichkeit, weil sie haben zuletzt ja die ganzen großen Mannschaften geschlagen. Ich kann mich noch genau dran erinnern, Simon, wie wir darüber gesprochen haben in den vergangenen Jahren, dass sie pro Saison mal ja eine große Mannschaft geschlagen haben und davor immer nah dran gewesen sind. Jetzt machen sie das ständig. Vor allem in den Heimspielen, also da haben sie eine unglaubliche Souveränität. Ich finde das sehr bemerkenswert, weil wir sollten nicht vergessen, diese Mannschaft hat sich natürlich schon verändert, seitdem Christian Prokop für Carlos Ortega übernommen hat. Ja, einige Spieler, die damals Leistungsträger waren, die sind gar nicht mehr in Hannover mit dabei. Und die ganz Jungen, wie Renas Uschins und Justus Fischer, haben das Ding quasi übernommen. Und das machen sie auf eine Art und Weise, die wirklich großartig ist, die dem deutschen Handball natürlich auch sehr helfen wird über die nächsten Jahre. Aber ich würde gerne nochmal eingehen auf dieses Spiel gegen die Löwen. Hast du jemals in dieser Partie das Gefühl gehabt, die Recken würden nicht gewinnen?
Nein, das habe ich ja eben auch schon angedeutet, trotz der mittelmäßigen ersten Halbzeit machte sich eben nicht das Gefühl breit, huch, oh, das könnte heute eng werden und oh, ist jetzt die Serie vorbei. Ne? Wir reden darüber, dass sie seit dem ersten Spieltag in der Bundesliga nicht mehr verloren haben. Damals muss man ja schon sagen, gegen Gummersbach, es gab dieses Gefühl nicht. Und ganz ehrlich, die Löwen haben einem aber auch nicht dieses Gefühl aufgedrängt, ja, wir können noch viel besser und wir können noch viel mehr. Ja, und man hatte nicht das Gefühl, heute endet diese Serie. Man wusste, die gewinnen irgendwie.
Das spricht für sich. Und wenn wir mal auf die Statistiken schauen, sehe ich das hier richtig, weil ich die Partie nicht gesehen habe. Justus Fischer, 10 Tore?
Absolut. Der hat in der zweiten Halbzeit aufgedreht. Ich glaube, er hatte 2 oder 3 in der ersten. Und Mitte der zweiten hat er dann schon 6, 7 irgendwie auf dem Konto und hat dann noch nachgelegt. Dann war hier hinten eh alles offen bei den Löwen. Und er wirft ohnehin viele Tore und spielt konstant gut. Aber in diesem Spiel hat er offensiv herausgeragt, ja.
Das ist natürlich schon eine ordentliche Bilanz. 10 Tore für einen Kreisläufer. Er wirft ja auch keine 7 Meter. Von daher wirklich phänomenal. Und er ist natürlich ein Typ, der trägt sein Herz auf der Zunge. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall ausdrücken, ne?
Ja, absolut. Also sympathischer Kerl, grundsympathischer Kerl hier aus Hannover. Also spielt in seiner Heimat. Und ja, wenn man ihn zum Interview hat, dann ist er eigentlich immer offen und ehrlich, muss manchmal ein bisschen schmunzeln und man muss aufpassen, dass er sich nicht um Kopf und Kragen redet, weil man will ihm ja auch wohlgesonnen sein und bleiben. Aber ja, trägt das Herz auf der Zunge, das hast du schon richtig gesagt.
Aber tut nicht genau diese Art und Weise ihm und der jungen Generation, nicht nur der Recken, sondern auch des deutschen Handballs, eben dem deutschen Handball sehr gut? Würdest du das nicht so sehen? Dass eben genau das, diese Authentizität, ihm weiterhilft und dieser Generation an Spielern weiterhilft?
Unbedingt. Also so einen Typ braucht man. Er ist ja auch emotionaler Leader, muss man ja sagen. Ne? Und das war er auch schon in der letzten Saison. Das ist derjenige, der am lautesten jubelt und die dickste Faust ballt und das Publikum mitnimmt, was sonst oft nur ein Torwart so machen kann. Ne? Oder ein Außen, der dann übers halbe Spielfeld flitzt und nach dem Gegenstoß jubelt. Ja, der ist ungemein wertvoll für Hannover auf seine Art und trägt das auch in die Nationalmannschaft, auch wenn er sich da ja auch schon in einen oder anderen Tollpatschbock geleistet hat. Aber ich glaube, der Bundestrainer verzeiht ihm auch das. Ich glaube, die Anekdote mit der gelöschten Festplatte oder sowas, ne, oder mit der gelöschten Dropbox, irgendwann hat er mal gesagt, er hat die sogar 3-mal gelöscht. Also Wiederholungstäter. Aber der darf das und das ist okay so.
Ja, also Renas Uschins, der ist auch offen und ehrlich und auch sehr direkt, natürlich auf seine Art und Weise. Aber was mir bei beiden gefällt, ist, dass du nicht das Gefühl hast, dass sie sich verstellen, dass sie so sind, wie sie sind. Und ich finde das als Journalist sehr gut und ich glaube, das hilft halt dem deutschen Handball ganz enorm. Und das ist eine Entwicklung, die ich äußerst positiv sehe in einer Zeit, wo immer ein bisschen mehr Misstrauen herrscht, auch den Medien gegenüber, wo alle immer ein bisschen vorsichtiger werden, wo sie ganz genau überlegen, was sie bei Social Media posten. Also ich freue mich sehr darüber und wahrscheinlich macht es dir auch bei der Arbeit deutlich mehr Spaß.
Ja, also jetzt muss man ja grundsätzlich sagen, also ich kann jetzt nicht sagen, dass mit der Anwesenheit von Justus Fischer und Renas Uschings hier die journalistische Arbeit mehr Spaß macht. Das wäre ein bisschen sehr runtergebrochen. Die hat auch vorher schon Spaß gemacht und Typen gibt es zuhauf im Handball, ob sie nun 30 sind, 25, 20 oder 38. Und da sind ja die meisten sympathisch oder mit den meisten kommt man klar und den meisten kann man auch was entlocken. Und ich glaube, die allerwenigsten verstellen sich. Jetzt könnte man sagen, als 20-Jähriger könnte man auch weitaus schüchterner sein. Und das wäre normal oder ja zurückhaltender oder man drischt mehr Phrasen. Das ist bei diesen beiden nicht der Fall, wobei Renas Uschins auf jeden Fall der in Anführungsstrichen Erwachsenere von den beiden ist und natürlich schon eher so Kapitänssätze zurecht hat als Fischi. Renas Uschins ist ja auch nicht umsonst jahrelang U-Kapitän gewesen und wenn er so weitermacht, wird er bestimmt auch irgendwann Kapitän der Herren-Nationalmannschaft oder bei den Recken, je nachdem, wie lange er da bleibt. Ja, und also wir reden über die Unbekümmertheit und die Jugendlichkeit dieser beiden, aber sie sind auch trotzdem schon sehr reif, weil sie jetzt eben auch schon viel Erfahrung gesammelt haben.
Je nachdem, wie lange er bleibt. Schöne Überleitung, wir haben das nicht abgesprochen, aber da haben wir zuletzt schon drüber diskutiert, als der Kollege Lennart Wilken-Johannes von Dein hier zu Gast war. Und da habe ich die These aufgestellt, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, wenn die weggehen. Sie haben die Halle regelmäßig voll, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eike Korsen macht da, glaube ich, im Hintergrund in Hannover sehr, sehr gute Arbeit, als er da hingekommen ist, einen Businessclub gegründet und so weiter, hat das Netzwerk erweitert, es gibt mehr Sponsoren, beziehungsweise man ist nicht mehr auf ganz so dünnem Eis unterwegs wie in der Vergangenheit. Da haben wir ja auch schon in der Sendung regelmäßig drüber diskutiert. Und sportlich sieht es auch sehr, sehr gut aus. Punktgleich mit dem Tabellenführer mit der MT Melsung. Aktuell die wenigsten Niederlagen in der Liga. Nur eine am ersten Spieltag gegen Gummersbach. Du hast sie angesprochen. Das ist schon Ewigkeiten her. Und man muss schon ganz klar so sagen, sie gehören zu den Spitzenteams. Vielleicht noch nicht so ausgeprägt wie andere Mannschaften, wie vielleicht Berlin, Flensburg oder Magdeburg. Aber das Ziel muss ja sein, in die European League zu kommen. Glaubst du übrigens, es tut aktuell Spielern wie Fischer oder Uschins gut, dass sie nicht European League spielen, dass sie nach Olympia nur ein Spiel pro Woche in der Bundesliga haben? Hilft denen das?
Unbedingt, unbedingt. Also natürlich sind die beiden topfit und machen auch viel außerhalb des Platzes. Aber gerade Uschins hatte auch im letzten Jahr immer wieder Probleme, Oberschenkelprobleme, muskulärer Art also. Und ja, die spielen an einem hohen Limit, haben hohe Einsatzzeiten, viele Spielminuten. Da ist jedes Spiel, was sie nicht spielen, gut. Insofern ist es vielleicht auch gut, dass sie sang- und klanglos gegen Flensburg zu Hause ausgeschieden sind. Im Pokal, das ist übrigens die Niederlage zwischendurch. Ne? Hast es aber auch erwähnt, wenn wir von der Serie reden, es ist die Ligaserie. Finde ich in Ordnung. So, ich glaube, wenn die Recken Sechster geworden wären, wie Gummersbach und Europapokal spielen würden, hätten sie es auch mitgenommen. Aber sie waren nicht frustriert, weil sie gesehen haben, hey, wir haben das erste Mal nicht eine schlechte Saison danach gespielt, sondern wir haben unsere Leistung bestätigt und sind jetzt noch auf einem besseren Weg nach oben. Und du hast es angesprochen, Spitzenmannschaft. Ja, ich würde sagen, im Moment sind sie eine Spitzenmannschaft in dieser Saison, zu diesem Saisonzeitpunkt. Sie haben fast alle Top-Teams zu Hause geschlagen, zu Hause wohlgemerkt. Das richtig schwere Programm kommt dann in der Rückrunde und jetzt auch am kommenden Mittwoch in Kiel. Aber ja, es ist gut. Ich komme nochmal zu deiner Ausgangsfrage zurück. Je weniger ich spiele, desto besser, gerade für diese beiden auch.
Deswegen, ich bleibe dabei. Warum sollte man Hannover verlassen, wenn man da erstens eine Führungsrolle hat, total akzeptiert ist, es läuft, die Halle ist voll. Und sie sind sportlich erfolgreich. Ich werfe das einfach nur mal so in den Raum. Das Spiel gegen Kiel hast du jetzt angesprochen, was ansteht. Inwieweit wird diese Partie sehr wegweisend für den weiteren Saisonverlauf, übrigens für beide Mannschaften?
Jetzt mag man mich erstmal hauen. Ich fange immer mit dem Negativen an. Angenommen, sie verlieren da, dann ist die Serie vorbei. Und nicht gegen irgendwen, sondern gegen Kiel. Dann ist das auch in Ordnung, dann machen wir uns nichts vor. Die Recken werden nicht bis zum Ende der Saison plötzlich ungeschlagen bleiben. Also Rückschläge wird es geben, das wissen die selber auch. So. Und wenn der Rückschlag gegen Kiel kommt, dann wäre es auch in Ordnung. Es kommt noch ein bisschen auf die Art und Weise an, wie sie da spielen, ob sie mit 1-2 verlieren und ein spannendes Spiel liefern oder ob sie abgeschlachtet werden. Das darf man ja heute gar nicht mehr sagen, ob sie irgendwie aus der Halle gefegt werden. Das muss man mal abwarten. Aber selbst dann ist es immer noch eine richtig gute Hinrunde. Dann kommen die nächsten Herausforderungen gleich noch in Melsung und Leipzig zum Abschluss. Ich glaube, dann wird nicht alles hinterfragt, denn es lief alles bisher wirklich richtig gut. Und selbst die Punktverluste neben dem Gummersbach-Spiel in Bietigheim und Hamburg, immerhin haben sie da nicht verloren. Das ist auch ein Schritt nach vorn. Früher hätten sie solche Spiele einfach auch verloren. So, negativer Fall. Positiver Fall, die gewinnen gegen Kiel. in Kiel. Ich glaube, dann wird der Hype einfach noch größer. Dann wollen noch mehr Leute was von den Recken, ne? Medial oder wie auch immer. Und dann muss ich halt zeigen, wie reif diese Mannschaft ist, dass sie wirklich nicht abhebt. Also wenn sie wirklich auch noch in Kiel gewinnen, keine Ahnung, was dann los ist.
Beim THW wäre übrigens, glaube ich, da eine Menge los, weil du hast nur die Hälfte meiner Frage sozusagen beantwortet. Ich glaube, bei den Zebras wäre das ein richtiger Nackenschlag. Sie haben schon eine Niederlage gegen die MT Melsungen kassiert in einem Spiel, wo sie überhaupt nicht gut aussahen. Wir wissen, dass Kiel häufig auch nochmal einen raushauen kann. Sie haben Probleme, das über Strecke zu tun. Wenn wir beide miteinander sprechen, kennen wir noch nicht das Ergebnis der Partie des THW Kiel in Eisenach, wo es nicht leicht ist zu spielen. Ja? Also von daher können wir das aktuell gerade noch nicht so richtig einordnen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf ein interessantes Spiel. Gar keine Frage, hier im Rahmen der Frauen-EM ist es nicht immer so leicht, alles parallel zu verfolgen. Ihr habt eben schon ein bisschen was gehört, was wir im ersten Teil der Sendung besprochen haben. Simon, herzlichen Dank für deine Ausführungen, hat wie immer Spaß gemacht. Und wir machen die nächste Pause, sind sofort zurück in der aktuellen Ausgabe. Bis gleich. Diesen Teil der Sendung, den nehmen wir jetzt am Samstagabend auf, nach dem deutschen Spiel, also der deutschen Frauen bei der Handball-Europameisterschaft gegen Dänemark. Und bei mir sitzt Christoph Stukenbrock vom SED. Stucki, ist warm hier, sehr warm hier.
Ja, du sagst es, sehr warm hier. Ich weiß nicht, ob die Handballfrauen, unsere deutschen Handballfrauen da gerade für gesorgt haben, aber das stimmt, hier im Presseraum ist unheimlich warm. Ich trinke hier schon literweise Selter nebendran.
Ja, mache ich auch. Ich habe auch während des Spiels ordentlich getrunken, weil mir auch so warm war, weil ich mich immer so aufgeregt habe in der zweiten Hälfte. Ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist. Die Mannschaft von Markus Gaugisch hat leider verloren heute gegen Dänemark, obwohl sie sehr gut reingekommen ist in dieses Spiel, finde ich. Also sie hat zu Beginn eine gute Leistung gebracht, war relativ stabil. Es gab zwar auch Fehler auf beiden Seiten, aber das Ding war ausgeglichen.
Ja, ich gebe dir erstmal recht. Sehr stabile erste 40 Minuten. Auch da war nicht alles Gold, was da geglänzt hat, aber die deutsche Mannschaft war dran und dann, du hast es eben schon gesagt, viele haarsträubende Fehler und das zumindest aus deutscher Sicht Traurige ist, dass sich diese Fehler immer mal wiederholen, muss man sagen.
Wir haben vor einem Jahr in Herning gesessen bei der Weltmeisterschaft, da warst du sehr offensiv in deinen Aussagen und auch sehr optimistisch. Jetzt bin ich auch jemand, der ja versucht auch positiv in die Spiele reinzugehen, aber heute war es, das muss ich ganz ehrlich sagen, hinten raus wieder eine herbe Enttäuschung. Es waren Parallelen zu erkennen zur Partie gegen die Niederlande in Innsbruck, wo die Niederlage dann sehr, sehr deutlich wurde. Lass uns aber mal zunächst bei dieser Anfangsphase bleiben. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es gab zwar Fehler auf beiden Seiten, aber es war halt dann auch ausgeglichen und da hat die deutsche Mannschaft nicht so schlecht gespielt, ganz ehrlich.
Nee, da hat die deutsche Mannschaft einen richtig guten Job gemacht. Man muss schon auch sehen, dass das vor allem defensiv der Fall war. Ja, also die 6-0 stand sehr beweglich, sehr aggressiv. Der dänische Angriff wurde immer wieder unterbunden. Das hat mir sehr gut gefallen. Obwohl aus dem Tor heute nicht die ganz große Leistung kam, war Deutschland dran, ging sogar in Führung im Laufe der ersten Halbzeit. Wobei man sagen muss, dass die Angriffseffektivität auch schon im ersten Durchgang nicht die beste war. Und man hätte mit etwas mehr, ich versuche das jetzt mal so zu formulieren, mit etwas mehr Wurfglück durchaus mit einer Führung auch in die Halbzeit gehen können. Und das war vielleicht schon so ein kleiner Schlüssel dazu, dass das Spiel dann in die andere Richtung lief im zweiten Durchgang.
Hattest du das Gefühl, dass Dänemark nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet hat, wie zumindest mal in den ersten 30, 40 Minuten?
Ja, und zwar die ersten Minuten lief das genauso, wie die Dänen sich das vielleicht auch erwartet haben. Ich glaube, es stand ganz schnell 4-1. Die deutsche Mannschaft hat viel verworfen. Ich habe mir in der Statistik notiert, in den ersten 8 Minuten allein 7 Fehlwürfe. Und ja, da habe ich auch das Gefühl gehabt, die Dänen waren sich ihrer Sache recht sicher. Und gerade durch diese zupackende deutsche Abwehr, ich kann da Xenia Smits hervorheben, auch Emily Bölk hat in der Abwehr auch das sehr gut gemacht. Und ja, man hat sich leider vorne nicht genug belohnt dafür.
Es gab Chancen, du hast es angesprochen, aber die Torhüterin auf der anderen Seite, die hatte einfach ein bisschen besser gehalten als die der Deutschen. Katharina Filter kam am Ende auf 4 Paraden bei 21%. Bei Sarah Wachter waren es immerhin 30%, was ja schon mal deutlich besser ist. 6 Paraden bei 20 Würfen. Es gab dann auch einige Tore aufs leere Tor, weil hinterher Markus Gaugisch auf 7-6 umgestellt hat. Aber 17 Paraden bei Anna Christensen, 48,5%. Und das ist dann am Ende ein Unterschied. Also wir haben bei diesem Turnier in den Spielen gegen schwächere Gegner sehr gute Torhüterleistungen gesehen von Katharina Filter und Sarah Wachter, aber gegen die Niederlande und halt heute gegen Dänemark war das nicht der Fall. Warum ist das aus deiner Sicht dann gegen Ende so aus dem Ruder gelaufen? Oder ist meine Formulierung zu hart?
Naja, wenn man sich allein das Ergebnis anguckt, dann kann ich dem nur zustimmen. Also wir haben, glaube ich, in den letzten 20 Minuten 4 deutsche Tore gesehen. Stand 18-20, wenn ich mich recht erinnere, nach 40 Minuten. Am Ende geht das Spiel 22-30 verloren. Übrigens haben wir gegen Holland genau dasselbe gehabt. Da stand es 18-18 nach 40 Minuten. Und auch dort hat das deutsche Team es nur zu 4 weiteren Treffern gebracht. Und sowas muss analysiert werden. Also ganz klar, ist es eine Kraftfrage? Das glaube ich nicht. Ist es eine Konzentrationsfrage? Ist es am Ende vielleicht sogar auch eine Qualitätsfrage hinten raus? Das wird zu analysieren sein und da wird Markus Gaussch sicherlich die Dinge offen ansprechen vor der Mannschaft und mit der Mannschaft. Weil so wird es schwer, gegen diese Top 4, Top 5, von der immer die Rede sind, Spiele zu gewinnen.
Du hast in der Mixzone mit ihm gesprochen. Was hat er denn gesagt?
Naja, erstmal hat er gesagt, wütend ist er nicht. Ich habe ihn direkt gefragt, ob da auch Wut dabei ist, weil die Spiele sich sehr ähneln gegen die großen Mannschaften. Da hat er ganz klar gesagt, wütend kann man sein, aber auch nur, wenn die Mannschaft keine Einstellung auf die Platte bringt. Und das war nicht der Fall. Da kann ich ihm zustimmen. Aber er ist enttäuscht. Und das kann man auch nur nachvollziehen, weil es ist schon so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Ja? Die Mannschaft hält mit. Und wenn es dann in der Crunch-Time drauf ankommt, dann sind die Top-Teams der deutschen Mannschaft ein ganzes Stück voraus. Und ich will wohl noch eine Sache zu den Paraden auch sagen. Da geht es natürlich auch um die Wurfqualität. Ja? Also die dänische Torhüterin hatte einige Paraden dann auch, die sie recht einfach wegfischen konnte, weil die deutsche Mannschaft gar nicht mehr bis an 6 Meter rangekommen ist und sich da nicht durchsetzen konnte gegen die dänische Abwehr. Das gehört auch zur Wahrheit.
Was interessant war, es waren, glaube ich, so 8 Minuten gespielt. Da kam Viola Leuchter auf der halbrechten Position für Nina Engel ins Spiel, die sich sehr schwer getan hat gegen die dänische Robustheit. Leuchter hat das dann gar nicht so schlecht gelöst, fand ich. Es gab auch generell sehr, sehr viele Wechsel. Ist dir das auch aufgefallen? Also Markus Gaussch hat da wirklich ja alles versucht, hat nicht funktioniert. Vielleicht hat er ein bisschen zu viel versucht. Wie ist deine Einschätzung?
Nee, ich fand das eigentlich ganz, also auf mich wirkte das stimmig, wie gewechselt wurde. Was mir ein bisschen gefehlt hat, die Viola Leuchter hat es gut gemacht, hat aber viele Situationen auch noch gehabt, wo sie hätte schießen können, wenn nicht gar müssen. Und da hat man gemerkt, dass das deutsche Spiel zu sehr darauf ausgelegt ist, den Kreis zu suchen. Da gab es dann auch einige technische Fehler, einige Fehlanspiele. Manchmal wurde der Ball nicht so gut gefangen. Da frage ich mich dann, warum, gerade wenn man eine Leuchte auf dem Platz hat, versucht man es nicht noch mehr aus der zweiten Reihe. Da ist dann die gegnerische Mannschaft auch noch mehr gezwungen rauszugehen und dann entstehen ja erst die Lücken. Wozu man sagen muss, das ist mir in den letzten Spielen auch schon aufgefallen, dass wenn die Chancen herausgespielt wurden, gerade auch über die Außenposition, war es ja in diesem Turnier bislang auch nicht sensationell stark, was die deutsche Mannschaft gemacht hat.
Vor dem Spiel war beispielsweise Antje Döll bei einer Quote von 50%, 6 von 12. Und wenn du solche Gegner schlagen willst und du verdichtest eh irgendwie alles in der Mitte, dann musst du natürlich auch mal über die Außenpositionen zum Erfolg kommen. Es war dann so, dass in den letzten Minuten beispielsweise auch Julia Maitow auf Rechtsaußen gespielt hat. Alexia Hauf auf Linksaußen kam ein bisschen früher rein für Antje Döll. Also auch da viele Wechsel. Ich meine, das Spiel war zu dem Zeitpunkt gelaufen. Ich fand Annika Lott übrigens relativ stark, weil sie eine Spielerin ist, die mit ihrer Art und Weise, wie sie wirft, dann vielleicht auch von Rückraummitte mal dafür sorgen kann, dass eine Abwehr ein bisschen rauskommt. Und sie hat sehr gut kombiniert mit Lisa Antl. Was ich dann erstaunlich fand, war, dass Gaussch die runtergenommen hat. Obwohl die eigentlich sehr erfolgreich gespielt haben. Also die haben die Mannschaft im Spiel gehalten. Da war ich ein bisschen überrascht.
Ja, also generell erstmal Annika Lott fand ich auch einen absoluten Lichtblick. Die hat mir sehr gut gefallen heute. Für mich ist Annika allerdings auch, zumindest bis hierher, die perfekte Joker-Spielerin. Ja? Ich hätte jetzt fast Ergänzungsspielerin gesagt, das meine ich gar nicht so, sondern genau die, die in solchen Situationen, wenn es nicht ganz so läuft, reinkommt und von 0 auf 100 gleich da ist in der ersten Minute. Und dass Markus Gaussch nachher dann seine erste 7 wieder ranlässt, das ist auch nur selbstverständlich. Dafür habe ich eine erste 7, wenn ich einer Mannschaft vertraue, dann muss ich dieser Mannschaft nachher, auch wenn die Crunch-Time ist, dann auch wieder nochmal einen Vertrauensvorschuss geben. Was jetzt in der Turnieranalyse passiert, das sei mal dahingestellt. Da wird man sicherlich drüber reden müssen. Aber in so einem Turnier da zu wechseln, das halte ich auch für fragwürdig. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man da auch zurückgewechselt hat.
Wenn ich mir die Quoten jetzt mal anschaue, dann sehe ich beispielsweise Xenia Smith, die auch auf halb links gespielt hat. Ich muss jetzt gerade noch mal suchen, wo ich ihre Quote überhaupt finde. Kleinen Moment, gleich habe ich sie.
Ich habe sie hier.
Ah ja, 2 von 4, 50%. Sie hat aber auch nicht so viel Wurfkraft, weil sie früher mal eine schwere Schulterverletzung hatte. Und das merkt man leider immer wieder. Emily Bölk auf der gleichen Position, 0 von 5. Da fehlt eben das, was Leuchter auf der anderen Seite gebracht hat. Und dadurch ziehst du ja die Abwehr auch raus. Und gegen Dänemark ist das halt ein großes Problem. Das kann gegen die Niederlande ein bisschen besser funktionieren, weil die anders decken, weil die anders spielen. Aber bei der Physis und der Größe von Dänemark und was Mette Tranborg da auch gemacht hat, die große Linkshänderin, da kommst du ja auch gar nicht drüber.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und trotzdem musst du, wenn du zwei Halbspielerinnen hast, wie Viola Leuchter und wie Emily Bölk, dann musst du die natürlich auch in Wurfposition bringen. Und das Problem im deutschen Spiel ist ja ganz häufig, dass diese Würfe mehr oder weniger aus dem Nichts kommen müssen. Und dann sind die Erfolgschancen nicht ganz so groß. Dass Emily Bölk sich sicherlich eine bessere Quote auch im gesamten Turnierverlauf gewünscht hätte, das steht außer Frage. Ja, aber trotzdem habe ich meine Halbspielerin, die diese körperliche Robustheit mitbringt, genau dafür, dass geschossen wird. Ja, und erst das ermöglicht mir ja vielleicht dann auch Freiräume über den Kreis, über die Außen. Aber ich habe es eben schon mal angesprochen, wir hatten das Spiel gegen die Niederlande. Nee, nicht gegen die Niederlande, sondern erstes Hauptrundenspiel gegen die Schweiz. Da lief es eine Zeit lang nicht und dann hat der Rückraum das richtig gut gemacht. Und zwar gerade auch mit den körperlich stärkeren Spielern hat man den Ball schnell laufen lassen. Da gab es die Lücken für Außen. Da wurden dann auch einige Fahrkarten produziert. Ja, und das stärkt natürlich den Glauben wahrscheinlich auch nicht in die Mitspielerinnen. Und ja, das ist im Moment ein fragiles Gebilde, diese Mannschaft, würde ich jetzt von außen mal so annehmen.
Ich glaube auch. Also mit viel Selbstvertrauen werden sie nicht in das nächste Spiel gegen Norwegen gehen. Das muss man ganz ehrlich so analysieren. Aber wenn ich jetzt auch mal sehe, du hast jetzt angesprochen, dass man die Halbspielerin mehr in die Position bringen muss. Das kann man machen, indem die Spielsteuerung sehr gut ist. Ich glaube, dass Alina Greisels da einen Vorteil gegenüber Annika Lott hat, weil das eine Spielerin ist, die mehr selber auch ein bisschen den Abschluss sucht und natürlich auch ein bisschen größer ist. Das heißt, sie hat eine andere Form von Beweglichkeit. Aber mir fehlt dann vielleicht auch mal die Sperre am Kreis entsprechend zu halten. Also Julia Behnke kann das natürlich nicht so gut wie Lisa Antl, aber wenn Greisels nicht mit Antl zusammen auf der Platte steht, wird es auch, glaube ich, aus meiner Sicht schwer, die Halbspielerinnen, eben diese wurfstarken Spielerinnen wie Bölk und Leuchter in Position zu bringen. Stimmst du mir dazu oder wie siehst du das?
Hundertprozentig. Also die klaren Würfe von den Halbpositionen, die vermisse ich. Das sind ja auch einfache Tore. Ja, wir sprechen über zwei Arten von einfachen Toren, die diese deutsche Mannschaft braucht, wenn sie erfolgreich sein will, vor allem in diesen schwierigen Spielen. Das sind A, und das ist das A und O, Gegenstoßtore, ja, aus dem schnellen Konter. Die haben wir, ich habe leider nicht Statistik oder Buch geführt, gegen Dänemark kaum gesehen. Ja, diese erste Welle Tore, die gegen die Schweiz noch ausschlaggebend waren, wobei man auch sagen muss, die Schweiz ist ein ganz anderes Kaliber. Und B, und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, einfache Tore aus dem Positionsspiel. Und das sind die Tore von den Halbpositionen. Und das geht dann nicht nur um die Rückraumspielerin, wie in dem Fall, wir haben hier gerade von Leuchter oder auch Emily Bölk gesprochen, sondern da geht es natürlich auch darum, dass für diese Schützin gearbeitet wird. Und da zähle ich die Kreisläuferin, wie du es gerade gesagt hast, ganz genauso dazu. Natürlich.
Fakt ist, -7 gegen die Niederlande, einer der beiden Top-Gegner, -8 gegen Dänemark, der andere Top-Gegner. Was erwartest du vom Spiel gegen Norwegen? Die Leute, die die Sendung hören, wissen dann am Abend, geht's gegen den Olympiasieger, die beste Mannschaft der Welt. Die haben viele Top-Spielerinnen verloren, aber ich gucke gerade mal, führen mit 14-9 gegen die Niederlande, wenn wir hier gerade sitzen.
Ja, das wird ein richtiges Brett. Und für die deutsche Mannschaft gilt es, sich jetzt schnellstmöglich zu berappeln. Und klar, die Chancen aufs Halbfinale sind nicht mehr da, aber wir müssen jetzt auch mal ein bisschen weiterschauen. In 12 Monaten steht da ein ganz großes Ereignis an. Vielleicht das Entscheidende für diese Generation an Handballerinnen, nämlich die Heim-WM. Und ich sag's mal ganz vorsichtig, da geht's am Ende auch schon um Kaderplätze, ja. Man muss sich jetzt empfehlen. Und wenn die deutsche Mannschaft auch gegen Norwegen hoch verliert, dann sorgt das sicherlich nicht für Selbstvertrauen und für keinen Schub ein Jahr vor dem großen Ereignis.
Sollten wir das Spiel gegen Slowenien zum Abschluss alles andere als unterschätzen? Auch im Hinblick auf das, was du gerade angesprochen hast, die WM in einem Jahr in Deutschland?
Ja, da mache ich mir jetzt aber ehrlicherweise nicht die ganz großen Gedanken. Ich glaube, es geht jetzt darum, es wurde immer davon gesprochen, den Abstand zu den Top-Nationen zu verringern und in diesen Spielen zu lernen. Das hat Markus Gaugisch auch heute gesagt, dass ihm das ganz, ganz wichtig ist. Es bringt uns nichts gegen die Gegner, die man eher dominiert, hohe Siege einzufahren, sondern gelernt wird in diesen Spielen, wie gegen Dänemark, wie gegen die Niederlande, wie zuletzt gegen Norwegen und wie jetzt auch, wo du es gerade sagst, heute Abend gegen Norwegen, da kommt es drauf an. Also das Slowenien-Spiel, das ist dann, wie sagt man so schön, Kaffee von übermorgen?
Ja, kann man so sagen. Aber es ist aus meiner Sicht vielleicht deutlich wichtiger, als wir das jetzt sehen im Moment. kommt natürlich auch drauf an, wie die Partie gegen Norwegen aussieht, weil du gehst ja auch immer mit dem letzten Gefühl aus einem Turnier raus. Also wenn du gegen Slowenien dann überhaupt nicht gut aussiehst, vielleicht das Spiel sogar verlierst, dann mehr Spiele verloren hast, als du gewonnen hast, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Wir könnten jetzt hier noch eine halbe Stunde plaudern oder vielleicht sogar zwei Stunden, denn dieses Thema auch rund um die Entwicklung der Nationalmannschaft und die grundsätzlichen Probleme, die wir vielleicht im Frauenhandball in Deutschland haben, die gehen weit über so ein paar Minuten hinaus. Trotzdem herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Wir machen die nächste Pause hier in der Sendung. Gleich sind wir zurück. Ihr kennt das, während der Turniere sozusagen werden wir hier immer ein wenig zeitlos, zumindest Ende November, Anfang Dezember, und das ist auch dieses Mal so während der Frauen-Europameisterschaft. Und ich freue mich, einen Bestseller-Autor hier bei mir in der Sendung begrüßen zu dürfen. Das gibt es doch gar nicht. Herzlich willkommen, Daniel Duhr.
Hallo Sascha, ich grüße dich.
Ja, da müssen wir natürlich jetzt erstmal drüber sprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja schon eine tolle Anerkennung. Du warst vor einigen Jahren das erste Mal schon hier zu Gast, da hast du deine Serie über den Amateurhandball vorgestellt, da hattest du ein erstes Buch, dann hast du ein zweites und ein drittes geschrieben und dann kam das nächste und so weiter. Du bist ja quasi nicht mehr aufzuhalten, aber ich weiß, dass das für Leute, die ein Buch schreiben, wirklich eine tolle Anerkennung ist, wenn irgendwann da drauf steht Spiegel-Bestseller. Wie ist es dazu gekommen und wie hast du die Nachricht in dem Moment aufgenommen? Weil nochmal, ich glaube, das ist was ganz Besonderes.
Ja, vielen Dank erstmal für die Blumen. Natürlich freut mich das und ist das auch die Anerkennung und irgendwo der Lohn für die harte Arbeit, die auch hinter so Buchprojekten steht. Trotzdem würde ich diesen Spiegelsticker jetzt auch nicht zu hoch hängen wollen, denn ich glaube, das ist jetzt nicht nur meiner schreiberischen Feder geschuldet, der Erfolg, sondern vor allen Dingen auch dem Format. Du hast es angesprochen, das Buch letztes Jahr, was dann so erfolgreich geworden ist. Da haben wir 20 Handballprofis mit ihren besten Geschichten zu Wort kommen lassen, und wenn da 20 Profis mit auf dem Cover sind und ihre geilsten Geschichten erzählen und das auch entsprechend ein bisschen mit bewerben und befeuern, dann ist das einfach ein schönes Projekt, womit wir, glaube ich, so ein bisschen auch den Puls der Zeit und die Nachfrage getroffen haben, nämlich einfach gute Handballunterhaltung zu bieten.
Ja, aber Moment mal, Daniel, das war doch deine Idee, oder nicht?
Ja, das schon. Das stimmt schon. Aber da müssen ja auch erstmal 20 Profis mitmachen.
Ja, aber ich denke mal, du hast ja auch in der Szene jetzt ein bisschen einen Namen gemacht. Du bist ja auch als Kolumnist, würde ich jetzt mal behaupten, also kann man das, glaube ich, ausdrücken, bei Handball World unterwegs. Also du hast ja auch schon Ahnung von der Materie. Und wie gesagt, also ich finde das sensationell. Alles über ja eigene Arbeit, über eigenen Antrieb. Und wir haben ja hier vor einigen Jahren darüber gesprochen, dass du dir im Prinzip die Garage mit Büchern vollgestellt hast. Ist da überhaupt noch Platz oder musstest du eine zweite anmieten?
Ja, da ist immer schon noch ein bisschen Platz, Gott sei Dank. Da geht ja auch ab und zu mal ein Buch raus in den Verkauf, sonst wäre es ja traurig, wenn die immer voller würde mit der Zeit. Aber nochmal zur ersten Frage zurück. Ich glaube, das Schöne an diesen Buchprojekten ist ja auch, wenn ich mir das jetzt selber über die Jahre angucke, wie gut und wie erfolgreich das geworden ist, dass da ein Zusammenhalt einfach in dieser Sportart ist. Und ich mir nicht vorstellen könnte, dass das in anderen Sportarten so oder so ähnlich überhaupt hätte funktionieren können. Und das macht die Freude aus und dadurch funktioniert es auch, da immer weiterzumachen. Also wenn da nicht alle, die mitmachen, auch Bock drauf hätten, wird das ja gar nicht gehen. Also diesen Spaß am Handball, den teilen wir alle in unserem Beruf und in diesem ganzen Feld.
Als du für dieses letzte Buch diese ganzen Stars kontaktiert hast, waren die erstmal alle sofort offen dafür und wussten die auch, wer du bist? Also konnten die dich auch direkt zuordnen?
Teils, teils. Also den einen oder die andere kannte ich vorher schon über verschiedene Dinge, über Sachen, die ich mal geschrieben habe, auch bei Handball World oder ähnliche Projekte. Teilweise war es der Erstkontakt und da war es dann mal so. Also ich stelle mich ja auch vor, da ich sage ja nicht, hier ist der Daniel, der ein neues Buch schreiben will und gehe davon aus, dass die mich kennen. Warum auch? Kennen die natürlich, aber umgekehrt muss man sich das dann auch erstmal erarbeiten ein Stück weit. Und wenn ich die Idee dann erzählt habe, waren aber, ich weiß nicht, wir haben für die 20 Leute, glaube ich, 23 angefragt und da war die Zustimmung und die Lust schon sehr hoch.
Das kann ich mir vorstellen. Und nochmal, das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Ich finde das sensationell und du hast ja gerade auch betont, die Handballszene, die hält da sehr zusammen und ist eine große Familie und die ist so groß, dass du mit einem Kollegen jetzt ein neues Buch auf den Markt gebracht hast. Das heißt Handballprofi und dieser Kollege ist Peter Gerfen und jetzt muss ich Daniel nochmal loben an der Stelle. Er hat gesagt, lad doch den Peter ein, das war eigentlich mehr so seine Idee, hat da viel mehr Leidenschaft reingesteckt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du erzählst doch jedes Jahr hier, welches neue Buch du rausgebracht hast, aber das ehrt dich auch sehr. Ich finde das auch bemerkenswert, ist nicht selbstverständlich, wollte ich aber an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnen. Und schönen Gruß an Peter Gerfen, ehemaliger Bundesliga-Torschützenkönig. Ist auch nicht das erste Buch, das er geschrieben hat. Ihr könnt gerne nochmal reinhören in das Interview der Woche, was ich vor einiger Zeit mit ihm geführt habe. Da hat er ja auch beispielsweise über seine Depression gesprochen. Er war ja Bundesliga-Torschützenkönig, hat in Hameln gespielt und alle hatten da große Erwartungen, dann hat das nicht mehr funktioniert. Und darüber haben wir auch sehr, sehr intensiv geplaudert. War ein sehr interessantes und spannendes Gespräch. Wie ist es zustande gekommen, eure Zusammenarbeit?
Tatsächlich so, dass Peter sich Anfang vergangenen Jahres gemeldet hat mit der Idee, dieses Buch zu machen, Handballprofi. Und die Idee, die hat mich und auch den Verlag, wo ich jetzt mitarbeite, so beeindruckt, dass wir gesagt haben, das klingt so gut, da sind wir auf jeden Fall dabei. Und dann haben Peter und ich zusammen das Buch geschrieben und auch das zahlt eigentlich auf diese Handballfamilie ein, Bock auf Handball, Lust am Handballsport zu haben. Denn mit dem neuen Buch versuchen wir einfach Kindern und Jugendlichen zum einen zu zeigen, wie toll diese Sportart ist, was diese Begeisterung ausmacht, zum anderen aber auch den Kindern und Jugendlichen, die schon Handball spielen, eine Art Anleitung mit an die Hand zu geben, wie sie es nach oben schaffen, also wie man das Maximum aus sich herausholt, wenn man Handball spielen möchte.
Was macht denn für dich eigentlich Handball aus?
Für mich macht Handball in erster Linie immer noch die Gemeinschaft aus. Jetzt könnte man ja sagen, gut, der Daniel spielt das auf dem Level 7 Ligen unter den Spielern, über die du normalerweise berichtest, Sascha. Auf der anderen Seite höre ich das von den Profis auch immer wieder, dass die Gemeinschaft zumindest ein großer Aspekt war, warum man mit dem Handball angefangen hat. Dieses ganze Vereinsleben, der Mannschaftszusammenhalt. Auf der anderen Seite sportlich finde ich es einfach den geilsten Sport der Welt, sich miteinander zu messen. Es ist unheimlich athletisch, es ist wahnsinnig schnell, es wird auch immer schneller und noch athletischer. Ja, mir hat es am meisten Spaß gemacht. Ich habe viel selber ausprobiert und letztlich bin ich beim Handball hängen geblieben.
Jetzt ist es so, zuletzt im Interview der Woche war Marc Schober zu Gast vom DRB-Vorstand und er hat dann ja auch nochmal darüber gesprochen, dass die Mitgliederzahlen gestiegen sind und da waren ja noch nicht die Auswirkungen mit einberechnet der Heim-Europameisterschaft und der olympischen Silbermedaille der Männer. Von daher wird es nächstes Jahr nochmal bessere Zahlen geben. Ich weiß nicht, wie das bei deinem Heimatverein ist. Ich komme jetzt ein bisschen weg von deinem Buch, aber ich wollte das gerade jetzt mal spontan thematisieren. Hast du auch den Eindruck, dass da wieder eine neue Handballlust erweckt wurde in den vergangenen 2-3 Jahren nach der Pandemie?
Ja und nein. Also ich hoffe, dass das so ist. Ich sehe bei uns selber, dass wir unheimlich Probleme haben, auch gerade so die 16, 17, 18, 19-Jährigen zu begeistern, in den Seniorenbereich zu kommen. Und du bist, das höre ich auch von ganz vielen anderen Amateurvereinen teilweise bei den Trainings, gerade am Dienstagabend oder was, mit 5, 6, 7, 8 Leuten mal in der Halle. Und das ist bei vielen Vereinen leider Alltag geworden, was natürlich auch an den vielen Angeboten liegt, die Kinder, Jugendliche, Erwachsene heute im Sportbereich haben. Das war ja früher nicht so. Von daher würde ich sagen, ich hoffe es. Ich weiß nicht, ob es schon diesen Turnaround gegeben hat. Gleichzeitig sehe ich aber schon, dass der Handball, glaube ich, einen guten Schritt gemacht hat in der gesamten Eigenvermarktung. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber wenn ich mir angucke, was bei Dein praktisch passiert seit einer Saison jetzt oder gut einer Saison, und das vergleiche mit einer Berichterstattung auf anderen Sendern. Vorher ist das ja eine völlig andere Art von Unterhaltung, von Entertainment, von Handballtainment, wenn man so will. Und ich glaube, das brauchst du einfach auch, um gegen die ganz Großen wie Fußball bestehen zu können. Und das wollen wir ja alle letztendlich.
Also gegen den Fußball zu bestehen, ist natürlich quasi unmöglich, aber wir tun unser Bestes in der Handballfamilie, das ist ja ganz klar. Und auf der Rückseite dieses Buches, da gibt es ein paar interessante Stichpunkte, die wollen wir mal nach und nach so ein bisschen durchgehen. Da gibt es zum Beispiel 5 Soforttipps von U21-Bundestrainer Martin Heuberger. Jetzt weiß ich nicht, ob du das Buch vor dir liegen hast. Kennst du einen dieser Tipps so auswendig, so halbwegs aus dem Kopf?
Ja, man muss bei dem Buch unterscheiden, was das für Tipps sind. Also manche Tipps tauchen auch immer wieder mal auf. Beispielsweise, dass man sich nicht selber zu viel Druck machen soll oder dass der Spaß unheimlich wichtig ist, als Treiber auch dafür immer weiterzumachen. Dann gibt es aber auch Tipps, die sind schon ein bisschen anders und jetzt ein bisschen weg vom Standard. Ich würde jetzt gerade mal wir können auch Martin Heuberger mal eben eingehen. Ich habe es natürlich, bin ein bisschen vorbereitet vor mir liegen. Er sagt zum Beispiel als ersten Tipp, geh die Extrameile. Das ist jetzt nicht bahnbrechend neu, diese Erkenntnis. Aber wenn man sieht, dass von den, weiß nicht, 30, 40 Protagonisten, die wir da zu Wort kommen lassen auf allerhöchstem Handballniveau, das so gut wie alle betonen, dann muss da ja auch was dran sein. Also die Extrameile nochmal zusätzlich zu den eigenen Trainings selber nochmal trainieren, nach dem Training nochmal ein paar extra Würfe nehmen, um besser zu werden. vielleicht am Anfang, wenn man noch in der Jugend ist, schon mal bei den Älteren mittrainieren, Doppelspielrecht, all solche Sachen. Das ist einer seiner Tipps zum Beispiel. Fehler ruhig zu machen, also das ist jetzt ein anderer. Sei kreativ, experimentierfreudig und mutig. Trickwürfe, Varianten, No-Look-Anspiele. Trainiere all das auch ohne Angst zu haben, denn jeder Fehler macht dich hinten raus auch wieder besser. Also er ermutigt im Prinzip dazu, gerade auch die Dinge, die man noch nicht kann, zu machen und immer wieder zu versuchen, auch wenn sie am Anfang schief gehen. Denn das gehört halt auch dazu im Lernprozess. Also er ist da relativ klar in dem, was er sagt. Es gibt aber auch, vielleicht weil du gerade nach Tipps fragtest, wenn ich Matthias Gitzel mal einmal rauspicken darf, wäre das was vielleicht?
Ja, der soll nicht allzu schlecht sein, habe ich gehört. Also er kann, glaube ich, den jungen Kids ein bisschen was mitgeben.
Ja, ganz genau. Der sagt nämlich zum Beispiel, unglaublich sympathisch übrigens, Matthias, wenn man mit ihm spricht, hat sofort gesagt, klar macht er mit, als er gehört hat, es geht um Kinder und um Jugend. Ganz toll. Er sagt, wenn etwas wirklich schwer ist, dann ist das auch wirklich, wirklich wichtig. Und genau dann soll man genau das trainieren. Also wenn irgendwas im Training keinen Spaß macht, man irgendwie so das Gefühl hat, boah, schon wieder das, da bin ich vielleicht nicht so gut, das ist mir zu anstrengend, zu schwer, zu schwierig, das verstehe ich nicht, das kann ich noch nicht. Dann hat er für sich entdeckt, okay, dann muss das irgendwas sein, was ganz, ganz wichtig ist, um mich weiterzubringen. Und genau dann würde es auch lohnen, genau da immer weiter rein zu investieren.
Würde ich jetzt mal so pauschal behaupten, das stimmt zu 100%. Wenn man ja Schwierigkeiten damit hat, in irgendetwas besser zu werden, dann ist die Herausforderung natürlich auch sehr groß. Und ich glaube, gerade bei ehrgeizigen Spielern und Spielerinnen, die gehen dann nochmal diese Extrameile, die du ja angesprochen hast, die Martin Heuberger erwähnt hat bei seinen 5 Tipps. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass du dann eben mehr machen musst. Also wenn du zum Beispiel Probleme hast, einen Dreher von außen zu werfen und der funktioniert nicht, wenn du das ständig probierst, dann wirst du natürlich irgendwann besser werden. Also hoffe ich zumindest mal, wenn man nicht so talentfrei ist wie ich. Was ich sehr interessant finde, ist auch, es gibt Kochrezepte für Spieltage und Trainingseinheiten. Der ein oder andere, der mich auch persönlich kennt, der weiß, ich esse sehr gerne, weil Essen, finde ich, das ist Luxus, zumindest wenn man das mal so global ein bisschen betrachtet. Wir können uns hier in Europa sehr viel leisten und erlauben im Vergleich zu vielen anderen Ländern und deswegen ist es für mich persönlich Luxus und deswegen genieße ich das auch sehr. Aber wenn man sportlich unterwegs ist, muss man natürlich auf seine Ernährung achten. Wie sieht das denn da aus? Habt ihr da einen Koch befragt?
Wir haben da verschiedene Leute befragt, die in dem Bereich ihre Expertise haben, unter anderem Nina Fischer. Nina Fischer arbeitet bei Food Thinking. Das ist ein Unternehmen, was die Rhein-Neckar-Löwen bei allem rund um die Ernährung betreut. Und wenn man es jetzt etwas runterbricht, könnte man sagen, sie schaut halt, dass die Rhein-Neckar-Löwen das auf den Teller bekommen, was sie auch als Profis brauchen. Untereinander auch ein paar Rezepte bekommen von ihr, die wir dann mit abgedruckt haben. Ja, erstmal also auch ein bisschen grob natürlich erklärt. Was versteht man unter einer sportgerechten Ernährung? Gibt es vielleicht auch Dinge, die gerade im Handball dann nochmal besonders wichtig sind? Wo ist der Unterschied zwischen vor dem Spiel und nach dem Spiel? Was macht da Sinn? Denn wenn wir uns die Zielgruppe nochmal anschauen, Kinder und Jugendliche und natürlich entsprechend auch deren Eltern, Großeltern, die ja auch mit dazugehören auf dem Weg Richtung Handballer und guter Handballer, gute Handballerin, dann darf man nicht davon ausgehen, dass die schon die Hälfte kennen, sondern dann muss man das für jeden auch so aufbereiten, dass man da reingucken kann und sieht, okay, das gucke ich mir mal an. Jetzt weiß ich ungefähr, worauf kommt es an als Sportler, wenn ich mich vernünftig ernähren möchte. Was kann ich meinem Körper da Gutes tun? Und wenn ich dann natürlich so 2, 3 Startrezepte habe, die ich schon mal nachkochen kann, dann schaffe ich vielleicht auch diesen mentalen Sprung dahin zu sagen, okay, das macht Spaß, das tut mir gut. Jetzt bleibe ich da in dem Thema dran und mache das auch über das Buch hinaus dann weiter.
Lass uns über einen Punkt, der auf der Rückseite steht, auf jeden Fall noch sprechen. Und zwar Hilfe für Eltern und Lehrer im Umgang mit Schule und Leistungssport. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen natürlich auch einen guten Schulabschluss haben. Denn man weiß nie, was passiert. Dann reißt man sich das Kreuzband und schon ist die Karriere vorbei. Das kann ja ganz, ganz schnell gehen. Umso wichtiger ist es, dass man eben in der Schule fleißig ist. Und ich weiß, wie anstrengend das sein kann. Ich war nämlich selber irgendwann am Ende nicht mehr der Allerfleißigste. Und zuletzt war ja auch Veit Mevers hier im Interview der Woche zu Gast. Und der hat dann gesagt, dass er von seiner Heimat immer nach Hannover mit dem Zug gefahren ist. Dass er teilweise die Hausaufgaben im Zug gemacht hat. Jetzt sind wir ein bisschen weiter, beziehungsweise ist anders aufgezogen. In der Regel sind die Kids und Jugendlichen dann im Internat und gehen dann da auch zur Schule. Füchsetown, ganz bekannt, ist nur ein Beispiel von den ganzen Handballzentren beziehungsweise Nachwuchsleistungszentren, die wir in Deutschland haben. Was gibt es denn da für Hilfe? Was gibt es da für Tipps von eurer Seite aus?
Na, zum einen erstmal ein Verständnis dafür zu bekommen, was hängt da eigentlich alles mit dran? Also du hast gerade schon die Entfernung, die Distanzen angesprochen teilweise. da gehören ja auch die Eltern zu. Also wenn Eltern irgendwann anfangen, so Stützpunkttrainings zu fahren etc., dann kommen da auch hunderte, tausende Kilometer im Jahr zustande, die ja auch nicht von der Hand zu weisen sind. Und da auch mal den Eltern frühzeitig mit an die Hand zu geben, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Also bleibt mein Kind jetzt immer in seinem Stammverein und guckt, dass es da möglichst gut wird? Wann ist es vielleicht sinnvoll zu sagen, ich gehe mal zum nächstgrößeren Verein, Auswahltrainings gehen los, oder ich gehe sogar diesen Schritt, du hast eben Füchsetown angesprochen, und gucke, dass mein Kind auf ein Sportinternat geht, auf ein handballspezifisches. Flensburg Akademie haben wir porträtiert zum Beispiel noch, da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Und diese erstmal aufzuzeigen, ist der erste Schritt. Und dann haben wir gleichzeitig in diesem Themenkomplex aber auch noch mit einem Lehrer gesprochen, um mal so ein bisschen das Thema zu beleuchten. Wie ist das denn, wenn jetzt leistungsorientierte Kinder, Schüler in der Schule plötzlich so viel Handball spielen, so viel Zeit darauf verbringen, dass die Schule einfach nicht zu kurz kommt? Also was kann man da machen? Und schließt sich das aus? Befruchtet sich das vielleicht sogar gegenseitig? Gut im Handball, gut in der Schule? Und da haben wir mit einem Lehrer gesprochen, der dir wahrscheinlich auch noch was sagt, nämlich Michael Hegemann.
Ja, aber selbstverständlich, natürlich. Den kennst du aber auch gut, weil du da in der Nähe wohnst, kann man schon so sagen.
Den habe ich zumindest das erste Mal als Zuschauer ganz normal gesehen, richtig. Der war ja lange bei TuS Essen Trainer, ist jetzt nach Hamm gewechselt. Und ja, der ist tatsächlich immer noch als Lehrer auch aktiv. Natürlich nicht mehr so viel wie früher, aber der ist da immer noch mit dabei. Und 2007 ja einer unserer Weltmeister gewesen auch tatsächlich.
Ja, ich habe ihn kennengelernt, als er damals bei der SG Solingen spielte in meiner Heimatstadt. Da ist er dann aufgestiegen mit dem Verein, mit dem Trainer Bob Hanning, mit dem Mitspieler Thorsten Jansen und damals auch, also beim Aufstieg nicht mehr mit dabei in dieser Mannschaft gewesen, Florian Kehrmann. Das sind ja alles jetzt dann Erst- und Zweitligatrainer. Also anscheinend hat Bob denen ein bisschen was mitgegeben. Von daher hat sich das dann auch durch den Handball durchgezogen danach. Ja, also sehr, sehr spannend, was dieses Buch alles so bietet. Nochmal. Es heißt Handballprofi, Peter Gerfen, den ich an dieser Stelle herzlich grüße ein zweites Mal, und Daniel Duhr haben es geschrieben. Der Untertitel heißt, wie du es mit cleverem Konzept, Spaß am Handball und den besten Tipps der größten Stars ganz nach oben schaffst. Nochmal zum Abschluss, sag mir bitte noch einmal, Daniel, welche ganzen Stars sind denn mit dabei? Das ist ja wieder mal eine endlose Liste.
Jetzt werde ich natürlich ganz viele vergessen, aber wir haben Matthias Gitzel schon angesprochen, wir haben Juri Knorr mit dabei, Martin Heuberger, Emmy Bölk ist auch dabei, Jim Gottfriedsson, wir haben Dago Sigurdsson, Bennett Wiegert ist mit dabei, Bob Hanning, Stefan Kretschmer haben auch ein, zwei Tipps mit beigesteuert, Holger Glandorf aus Flensburg, also sind da sehr, sehr breit aufgestellt rangegangen und da wird für jeden was dabei sein, hoffe ich. Und uns war wichtig, dass wir breit gestreut aus der Handballfamilie Experten abbilden und auch alle Themengebiete entsprechend abbilden.
Das, glaube ich, habt ihr auf jeden Fall getan. Es ist erschienen im Gute-Laune-Verlag. Das ist der Verlag von Peter Gerfen. Handballprofi-buch.de. Da werdet ihr fündig. Das ist, glaube ich, das Leichteste, was man sich merken kann. 22 Euro kostet dieses Buch. Und ich glaube, es ist auch jeden Cent wert. Daniel, nochmal herzlichen Dank an dich. Schöne, spannende Einblicke waren das. Nicht nur, was dieses Buch angeht, sondern wir haben ja auch darüber hinaus ein klein wenig geplaudert. Und dann soll es das gewesen sein mit diesem Teil der Sendung. Aber ihr wisst natürlich, die heutige Ausgabe, die ist noch lange nicht am Ende angekommen. Ein bisschen was gibt es noch und das gibt es nach einer kurzen Pause. Wir sind sofort zurück hier bei Kreisab. Interview der Wochezeit hier bei Kreisab und ihr kennt das. Falls ihr dieses Format unterstützen wollt, immer zu Beginn des Interviews der Woche weise ich darauf hin, dann könnt ihr das tun unter patreon.com/kreisab oder ihr könnt einfach in die Shownotes der Sendung schauen. Dort findet ihr einen Link zu PayPal, um dann Kreisab zu unterstützen. Und ich habe das ja zuletzt auch schon mal gesagt, was das so monatlich kostet. Aber ich freue mich über jeden Cent sozusagen, der da von euch kommt und den ich dann in dieses Projekt investieren kann. Und falls ihr weitere Informationen haben möchtet, findet ihr die auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem natürlich bei Instagram. Und jetzt begrüße ich einen Gast, der mit ganz, ganz jungen Jahren sehr viel Verantwortung bei einem Handballverein übernommen hat, der zwischen der dritten und vierten Liga unterwegs war und ist. Das wird er uns gleich nochmal genauer erklären. Dieser Verein heißt Interaktiv. Das ist ein komischer Name. Was bedeutet das eigentlich? Was steht da genau hinter und wie hat sich das Projekt in den vergangenen 15 bis 20 Jahren entwickelt. Das erklärt uns jetzt Bastian Schlierkamp. Basti, ich grüße dich. Hi.
Hi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier vom Projekt berichten darf und vielleicht auch den einen oder die andere dafür begeistern kann, sich zu engagieren im Handballsport oder auch in anderen Bereichen.
Genau, denn interaktiv geht über Handball hinaus, da sprechen wir aber gleich drüber. Aber ursprünglich kommst du ja selber auch aus dem Handball. Du hast hochklassig Handball gespielt und hast ja dann aber schon mit jungen Jahren überlegt, ich möchte eigentlich vielleicht in eine ganz andere Richtung beruflich gehen. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Du bist Jahrgang 83, aber bereits Mitte der Nullerjahre hast du dir gedacht, ich übernehme einen Handballverein. Was ist das denn für ein Gedanke in dem Alter?
Ja, sicherlich ungewöhnlich, aber ich glaube, wie du gerade auch indirekt schon angedeutet hast, dass das immer mit Biografien zu tun hat. Und ich bin in einer Lehrer- und sportbegeisterten Familie aufgewachsen, hier in Ratingen bei Düsseldorf. Und das Handballspielen wurde mir von meinem Vater quasi in die Wiege gelegt. Ich habe verschiedene Jugendmannschaften durchlaufen, bei uns hier in Ratingen-Hösel damals. Da schon früh den späteren Bundestrainer Otti Bredemeier kennengelernt, der damals eben schon einen Verein hier vor Ort aufgebaut hat. Hab dann über eine Trainerfortbildung meines Vaters Bob Hanning Leschekow kennengelernt, bin darüber nach Solingen gekommen und quasi von der Kreisliga Ratingen quasi in die A-Jugend-Bundesliga respektive später auch in den Seniorenkader dann in den Bundesliga-Bereich mal kurz reingeschnuppert. Ist so ein bisschen vorweggenommen, das, was mich später auch irgendwie immer begleitet hat. Bin dann von verschiedenen Verletzungen gebeutelt gewesen und bei mir hat sich das dann vor allem in zweiter, dritter Liga eingependelt. Ich habe dann nachher nochmal in Leichlingen auch spielen dürfen. Das waren sicherlich tolle Jahre, um das Ganze kennenzulernen. Habe viel gesehen und mir dann irgendwann überlegt, weil es meinen ehemaligen Jugendverein in Ratinghösel nicht mehr gab, dass ich das Ganze vielleicht einfach selber nochmal aufziehe. Das heißt, ich habe nicht irgendetwas übernommen. Mein Punkt ist eigentlich immer der, ich nehme das Beste, was ich woanders gesehen habe und gründe dann selber. Und vielleicht das, was du davor auch nochmal kurz angerissen hast, wo kommt denn interaktiv eigentlich her? Meine Mama ist Kunstlehrerin unter anderem gewesen, hat damals so drei Pappen zusammengelegt, blau, rot und gelb. Und gesagt, komm, das nehmen wir jetzt als Logo für den Verein, den damals meine Eltern mit Studienfreunden gegründet haben. Es sollten Sportreisen passieren, sind auch 2-3 nach Holland gelaufen. Also wir haben in unserer Family nicht nur Handballer, sondern auch Judokas, Volleyballer und so weiter. Das Ganze ist zügig wieder eingeschlafen, aber es gab diesen Verein noch. Und die Idee im Handballbereich, was auf die Beine zu stellen, da habe ich gesagt, komm, dann fangen wir an und lassen den ehemaligen DJK TuS Vorwärts Hösel, der leider wie so ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist, als Hotti Bredemeier dann nach Minden gewechselt ist, wieder aufleben. Denn wir hatten parallel auch im schulischen Ganztag begonnen, da können wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, Sportangebote hochzuziehen und eine Betreuung für berufstätige Eltern und deren Kids auf die Beine zu stellen. Und haben dann einfach kurzerhand eine E-Jugend gegründet, die mein Bruder dann trainiert hat, Florian, und ein ehemaliger Mitspieler aus Leichlinger Zeiten, der Gerrit Vietze. Und damit sind wir gestartet. Und bin halt recht ehrgeizig und möchte Dinge unbedingt entwickeln und voranschieben. Und über diese Jugendmannschaft hinaus gab es dann die erste Herrenmannschaft, die aus ehemaligen Schulfreunden, Studienfreunden bestand. Viele Leute, die auch das erste Mal Handball gespielt haben. Aber eben viel Freude hatten. Erster Trainer war Marian Bonder, auch jemand, mit dem ich damals zusammen studiert habe, der auch zweite Liga Spielzeit schon gekriegt hatte zu dem Zeitpunkt und eben Sport auch studiert. Dann relativ schnell eine Spielgemeinschaft gegründet und eben geguckt, dass wir die Dinge voranbringen. Also im Grunde genommen war es damals interaktiv Handball, dann relativ zügig eine Spielgemeinschaft und nach Gründung haben wir eigentlich mit der ersten Mannschaft von der Bezirksliga an jedes Jahr einen Aufstieg feiern können bis in die dritte Handball-Bundesliga und haben auch zwischendurch noch 2 Jahre A-Jugend-Bundesliga gespielt. Das war natürlich eine tolle Erfolgsgeschichte. Und um das so ein bisschen rückblickend zusammenzufassen, ich habe eben verschiedene andere Dinge noch gegründet, unter anderem verschiedene Unternehmen. Da können wir vielleicht parallel auch noch drüber sprechen, weil ich die ja auch alle interaktiv genannt habe. Aber im Bereich Sport habe ich einfach unfassbar viel für meinen weiteren Lebensweg lernen können, Menschen getroffen, tolle Netzwerke gebildet. Und ich sag mal so, ich habe heute viel mit Personal zu tun. Mich kann jetzt nichts mehr schocken. Also das hat mich einfach auf viele Dinge vorbereitet, die ich nachher in meiner unternehmerischen Laufbahn gebraucht habe. Dementsprechend hat der Handball mir viel gegeben und ich würde eben auch gerne viel zurückgeben. Und ich glaube, ein Stück habe ich das bis hierhin schon gekonnt und möchte das aber auch gerne die nächsten Jahre weiterführen.
Jetzt werden die meisten Leute denken, ah, Rating, boah, das kann ich vielleicht so ein klein wenig zuordnen. Genau, das ist ein, ich nenne es jetzt einfach mal Vorort von Düsseldorf. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall bezeichnen. Und wer sich im Handball ein bisschen auskennt, und das wird bei den meisten der Fall sein, die bei diesem Format reinhören, die diesen Podcast vielleicht sogar seit vielen Jahren schon hören, die wissen, Handball in Düsseldorf und Umgebung auch, das ist eine schwierige Nummer. Jetzt wissen wir, Solingen liegt ja direkt um die Ecke von Düsseldorf. Da hast du auch mal gespielt bei der SG Solingen. Du hast eben Bob Hanning und Leszek Hoft angesprochen. Leszek Hoft, der vor allem im Jugend- und Juniorenbereich viel unterwegs gewesen ist und auch Co-Trainer war von Bob Hanning bei der SG Solingen, wo damals Florian Kehrmann und Thorsten Jansen gespielt haben, unter anderem, als die frisch aus der A-Jugend von TuS Essen in den Erwachsenenbereich gewechselt sind. Ja, all diese Leute, die jetzt zuhören, die wissen ganz genau, in der Ecke ist es relativ schwierig, Handball auf höherem Niveau zu etablieren. Es gab die HSG Düsseldorf, es gab den HSV Düsseldorf, es gab Turo Düsseldorf und so weiter. Alles nicht mehr da. Die Rhein-Vikings nicht mehr da. Eigentlich war das der Neusser HV. Den gibt's in der Form jetzt auf dem Niveau auch nicht mehr. Die SG Solingen ist mittlerweile mit dem LTV Wuppertal fusioniert und das ist der Bergische HC. Die sind in die zweite Liga abgestiegen und ich sag mal, die Zuschauerresonanz in Düsseldorf ist ja überschaubar, um es mal ein bisschen provokant zu formulieren. Aber am Ende ist eines klar, das ist ein Mammutprojekt, wenn man damit bis in die dritte Liga hoch will. Das ist nicht so einfach. Und du hast eben erklärt, ihr seid von der Bezirksliga jedes Jahr hochgegangen. War das eigentlich, als du mit Anfang, Mitte 20 das Ding übernommen hast, deine Idee, so hochzukommen? Oder ging es dir mehr um das Ganze drumherum, um das Soziale, weil du das eben so ein bisschen angedeutet hast?
Ja, also ich fange mal bei letzterem Punkt an. Es ging um das Soziale insofern, als dass ich ja im Grunde genommen hinten raus auch einen Träger in diesem Bereich gegründet habe. Ne? Also wir sind mittlerweile mit einem größeren Team von knapp 600 pädagogischen Fach- und Hilfskräften hier im Großraum Düsseldorf an Schulen unterwegs und begleiten den schulischen Ganztag. Und wir haben uns eben auf die Fahne geschrieben, von der Positionierung her der sport- und bewegungsorientierte Anbieter zu sein. Weil wir einfach sagen, wenn Kinder schon von 8 bis 16 Uhr in der Schule sind, dann sollen die sich bitte auch bewegen können, mal auspowern, im schlimmsten Fall auch Aggressionen rauslassen. Sport und Bewegung ist das eine, dazu gehört eben eine ganzheitliche Gesundheitsorientierung mit allem, was dazugehört. Und das, was wir am besten können, ist einfach Handball. Also ich habe quasi unsere Organisation groß gemacht mit meinem persönlichen Netzwerk. Ich habe aus jeder Mannschaft, in der ich gespielt habe, Mitarbeiter rekrutieren können. Und wir haben an jeder Schule eben geguckt, dass wir letztendlich auch, wenn es möglich ist, Handball-Camps, Handball-AGs anbieten, Projekte aufziehen im Rahmen des Sportunterrichts. Und dann gab es ja zufälligerweise damals auch eine Weltmeisterschaft hier im Land 2007, wo wir dann tatsächlich auch Weltmeister geworden sind. Es gab eine riesige Euphorie und historisch fiel das eine mit dem anderen zusammen. Es gab einfach einen wahnsinnigen Bedarf und das war für mich auch so der Kicker zu sagen, komm, dann machen wir jetzt nicht nur die AGs, die irgendwie alle überlaufen sind und die Camps, sondern wir gründen auch wieder eine Handballabteilung und haben ja im ganz kleinen Rahmen angefangen. Für mich war einfach der Punkt, dass ich in einigen Clubs schon einiges gesehen hatte. Aber ich wollte einfach was Eigenes gründen. Und das war wirklich der Punkt zu sagen, okay, wir haben diesen gemeinnützigen Sportverein hier, der jetzt an Schulen bestimmte Aktivitäten durchführt. Dann lass doch einfach den nehmen und da Handballmannschaften drauf anmelden. Das hat in Deutschland immer viel mit Bürokratie zu tun, auch in diesem Bereich. Wir haben 3 Jahre gebraucht, um die erste Hallenzeit zu kriegen. Da mussten wir auch wirklich für kämpfen hier beim Stadtsportverband. Unterstützer finden, das war wirklich ein hartes Stück Arbeit. Und viele haben auch schon gar nicht mehr dran geglaubt, die mit einer Anfangseuphorie drangegangen sind. Aber ich wollte einfach durchhalten und die Idee an den Start bringen. Und dann komme ich nochmal zur ersten Frage. Nein, ich habe natürlich nicht gewusst, wohin das führt und von Anfang an diese Zielsetzung, das ganze Ding in die Bundesliga zu führen und wusste auch nicht, wie viel Verantwortung das letztendlich ist. Vielleicht ist es auch ein Stück weit so, wenn ich es vorab gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht. Also war das vielleicht so auch besser. Aber es hat, das habe ich eben schon mal angedeutet, wahnsinnig viel Spaß gemacht und vor allem habe ich unfassbar viel gelernt und möchte diese Erfahrung einfach nicht missen, zumal, und das ist so aus der heutigen Sicht meine Perspektive, diese Wochenenden in der Sporthalle, ich glaube, das kann jeder Handballer nachvollziehen, ist für meine Familie einfach ein extrem toller Treffpunkt. Ne? Also wir haben mittlerweile 3 Kinder, die spielen natürlich alle bei uns. Meine Frau hat 1, 2 Damenmannschaften damals gegründet, auch gespielt eine ganze Zeit lang. Ich bin jetzt wieder aktiv in der 2. Herrenmannschaft. Wir gucken uns die 1. Mannschaft zusammen an. Meine Kinder kennen dort alle, meine Großeltern sind da, meine Eltern. deren Freunde. Also das ist für mich so der persönliche Benefit. Und wenn ich einfach sehe, wie gerade unsere Kids dann da Spaß haben und dabei sind und anfeuern und trommeln und selber aktiv sind, dann ist es ja genau das, was ich letztendlich schaffen wollte.
Dann lass uns mal über die Form der Verantwortung sprechen, die du da hast. Nicht nur im sozialen Bereich, sondern natürlich auch im wirtschaftlichen und finanziellen Bereich. Und irgendwann war ja dann der Punkt gekommen, wo man in einer Liga unterwegs ist, wo man ganz genau weiß, also da muss ich schon gucken, dass ich entsprechend genügend Sponsoren habe. Und dann hat man hier Kosten und da Kosten und man hat weitere Fahrten zu den Auswärtsspielen. Wann war bei dir der Punkt erreicht, wo du gemerkt hast, das ist ganz schön viel, das hätte ich so nicht erwartet?
Ja, das sind natürlich unterschiedliche Etappen in so einer Entwicklung, ne? Also damals war es so, ich wollte bei mir zu Hause mit Freunden noch einmal Handball spielen. Und meine Freunde hatten eben auch ein bisschen höherklassiger gespielt. Also ich habe dann teilweise aus der ersten und zweiten Liga Leute in Bezirksliga, Landesliga verpflichtet. Und da hatten alle in ihrer Freizeit irgendwie Spaß, das ganze Ding voranzubringen. Und da waren es auch wenige Mannschaften. Aber es war nach anderthalb Jahren, weil es irgendwie neu und hip war, schon so erfolgreich, dass wir, glaube ich, 17 Mannschaften am Start hatten. Auch, ich glaube, allein 7 Seniorenteams. Es waren 15 Leute ehrenamtlich im Vorstand aktiv. Das war natürlich eine wahnsinnige Anfangseuphorie. Nur nach und nach haben uns dann natürlich, sagen wir mal, so die alltäglichen Probleme eines, in Anführungszeichen, normalen Handballvereins eben eingeholt. Statt 15 Leute ehrenamtlich im Vorstand waren nach kürzester Zeit dann irgendwie auch nur noch 3 aktiv. Derjenige, der die Jugend koordinieren sollte, hat das in den Übergängen mit den einzelnen Jahrgängen nicht vernünftig hingekriegt. Du hast gerade schon angedeutet, man braucht auch Sponsoren. Wir haben auch da am Anfang tolle Erfolge feiern können, haben auch eine super Sponsoring-Broschüre aufgesetzt. Dann haben auch die ersten, gerade die städtischen Vertreter, Stadtwerke und Co. gesagt, ah, die ist ja schon zu professionell, ihr braucht kein Geld mehr, so nach dem Motto. Also all das, was ehrenamtlich an Engagement am Anfang da war, hat sich irgendwann ein Stück weit relativiert. Und ich habe relativ früh gemerkt, dass der Sport eben auch mit wahnsinnig viel Emotionen verbunden ist, ne? Also wenn da jemand unzufrieden ist, dann ist das so, meine Rechnung ist immer Faktor 3, das potenziert sich irgendwie nach oben, dann ist er so richtig unzufrieden. Und ich habe damals schon, das hat mich so ein bisschen geprägt, mit der ersten E-Jugend gemerkt, wenn ich dann irgendwie nicht mehr jedes Wochenende gucken war bei den Spielen, dann hieß es schon, der kümmert sich gar nicht mehr so richtig, ne? Und mit 17 Mannschaften war das natürlich noch viel krasser. Und in der Spitze hatten wir damals ein Pokalspiel gegen einen Drittligisten. Und ich war ab 6 Uhr auf den Beinen, habe alles mitorganisiert und sollte um 20 Uhr abends noch Leistung bringen. Das hat auch eine halbe Stunde gut funktioniert. Und dann hatte ich Krämpfe in den Waden. Und dann habe ich mir irgendwie gesagt, okay, jetzt ist Schluss, weil wir eben auch noch viele Events drumherum hatten mit Beachhandballturnier und allem Zip und Zap. Es muss irgendwie auch anders funktionieren. Und in dem Zuge, wir haben eben viele Ehrenamtler gehabt. Ich konnte aber mit meinem Unternehmen das nachher auch so verbinden, dass wir natürlich Mitarbeiter in Kombiverträgen eingestellt haben, die für uns an Schulen arbeiten konnten, aber auch im sportlichen Bereich Aufgaben übernehmen. Also wir hatten nachher auch ein gewisses Team und ich hatte ja eben Bob schon angesprochen. Hab ihn irgendwann mal gefragt, sag mal, Bob, können wir mal eine Woche vorbeikommen, hospitieren und du zeigst uns mal, wie du das in Berlin großgezogen hast. Und das war natürlich cool, weil wir wahnsinnig viel Einblick gekriegt haben, wie Dinge funktionieren, wie man es verbessern kann und so weiter. Und Bob sagte direkt, der Schlüssel für ihn ist eigentlich immer, Leute Vollzeit oder zumindest Teilzeit einzustellen. Und das habe ich mir sicherlich zu Herzen genommen. Also mittlerweile haben wir hier auch den einen oder anderen eingestellt, aber ich habe in dem Zuge eben auch eine Spielbetriebs- und Marketing GmbH gegründet, um das Risiko und die Haftung eben auch so ein bisschen einzudämmen. Und da sind wir in den letzten Jahren natürlich deutlich professioneller aufgestellt. War das, wie gesagt, am Anfang alles ehrenamtlich, übrigens auch bei Trainern und Spielern maximal für Fahrtkosten, ist es natürlich so, dass der ein oder andere jetzt schon eine Aufwandsentschädigung bekommt und gerade die Leute, die in Vollzeit arbeiten, eben auch vergütet werden. Das ist eine große Reise gewesen und ja, die Verantwortung wird natürlich immer größer, dem bin ich mir durchaus bewusst. Und das haben wir aber im Vorgespräch vielleicht auch gerade schon so ein bisschen angerissen. Habe ich im Grunde genommen früher noch Vollzeit für das ganze Projekt operativ gearbeitet, begrenzt sich das für mich aktuell auf die Geschäftsführerrolle und dem, dass ich als Mentor und Coach für die handelnden Personen da bin, aber nicht mehr operativ das ganze Ding leite, weil ich eben auch drumherum noch ein paar andere Aufgaben habe und eben auch ein bisschen Zeit für die Familie übrige.
Ja, ja, auch das sei dir natürlich absolut gegönnt. Also Zeit mit der Familie zu verbringen ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, um auch den entsprechenden Ausgleich zu haben. Und trotzdem, wir sind ja hier in einem Handball-Podcast, muss ich ja bei dem operativen Geschäft ein bisschen bleiben. Ihr seid 2013, 2014 von der Oberliga Niederrhein, wie sie damals noch hieß, in die dritte Liga West aufgestiegen und habt dann als Aufsteiger sehr souverän mit 30-30 Punkten den Klassenerhalt geschafft und dann in der Saison danach lief es auch nochmal ordentlich. Ihr seid Achter beziehungsweise dann danach eben Neunter geworden und dann seid ihr in die Regionalliga Nordrhein nach der Umbenennung und Umstrukturierung 2016, 2017 abgestiegen. Wenn man dann absteigt von der dritten in die vierte Liga, gibt es ja viele Dinge, die sich ändern. Auf einmal sind die Fahrten wieder kürzer, aber es kommen vielleicht auch weniger Zuschauer in die Halle. Man hat weniger Sponsoren, weil man nicht mehr ganz so hoch mit dabei ist wie im Jahr davor. Wie war das damals für dich, was die finanzielle Verantwortung angeht?
Also erstmal vielleicht der Weg dorthin. Es ist extrem spannend zu sehen, wenn sich die ganze Entwicklung nach oben dreht, wie attraktiv man für alle Beteiligten ist, was die Sachen einfacher macht. Und man lässt sich vielleicht auch ein Stück weit davon blenden, was alles funktioniert und wem das eigentlich so zu verdanken ist oder an welchen Faktoren das auszumachen ist. Ich habe genau in dieser Phase, die du gerade genannt hast, auch gemerkt, wie sich das in die komplett andere Richtung dreht, wenn man keinen sportlichen Erfolg hat. Man ist für Trainer nicht mehr interessant, man ist für Zuschauer, Sponsoren, sagtest du gerade, nicht mehr so interessant, aber eben auch für die Spieler nicht. Also dann einen Kader zusammenzukriegen, um Neuaufbau zu schaffen, ist gar nicht so einfach. Und wir haben das eben bei uns vorher mit kleinen Zahlen bekommen. Du musst eben auch gucken, dass du die Leute dann eben auch adäquat vergütest, weil du eben nicht mehr dieses sportlich attraktive Produkt bieten kannst. Und wir sind dann irgendwann hingegangen und haben einfach geschaut, was macht uns aus, was ist unsere Positionierung. Und ich habe ja dann in den Jahren drauf auch zum einen geguckt, dass wir junge Leute selber entwickeln und zum anderen aber auch Spieler, die einen großen Erfahrungsschatz haben, auch viele mit Migrationshintergrund, dass wir uns darauf spezialisieren, denen eben eine Heimat bei uns sportlicher und beruflicher Natur zu bieten und haben darüber eben relativ viel kompensieren können. Aber der Punkt, dass dann weniger Zuschauer in die Halle kommen und, gerade auch aufgrund des Düsseldorfer Einzugsgebiets, was extrem erfolgsverwöhnt ist, ne? Also es ist schon richtig, dass es hier schwierig ist, weil ich glaube, wir haben das mal gezählt, sportartübergreifend gibt es in Düsseldorf 250 Bundesligisten. Da musst du eben schon was bieten. Ne? Es ist nicht so wie in anderen Regionen Deutschlands, wo du das Hallenlicht anmachst und dann sind schon 500 bis 1000 Zuschauer da. Das ist definitiv nicht. Hier musst du wirklich was Besonderes bieten und da tun wir uns natürlich nach wie vor auch einfach sehr schwer, so ehrlich muss man sein.
Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, dieses Einzugsgebiet Düsseldorf, das ist äußerst schwierig und damit Probleme hat ja nicht nur der Handball, sondern auch andere Sportarten. Also wenn wir mal rüberschauen zur Düsseldorfer EG, da im Eishockey kommt es auch immer drauf an, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Und bei Fortuna Düsseldorf ist das nicht anders. Wenn die auf einmal gegen den Abstieg spielen in der zweiten Liga, dann geht der Zuschauerschnitt mal um 5.000 bis 10.000 runter. Also dementsprechend immer sehr, sehr erfolgsabhängig. Hast du dann, weil du ja immer noch sehr jung gewesen bist zu diesem Zeitpunkt, als ihr in die dritte Liga aufgestiegen seid, manchmal großen Druck verspürt?
Also den einzigen Druck, den ich verspürt habe, habe ich mir selber gemacht, weil ich einfach was entwickeln wollte und tatsächlich auch sehr ehrgeizig bin in dem, was ich tue. Wir haben uns da Ziele gesetzt und dann auch einen 5-Jahres-Plan aufgestellt, den wir im ersten Jahr, das hast du eben auch nochmal kurz angerissen, auch geschafft haben. Also die erste Saison nach Aufstieg ist top gelaufen. Aber wie das eben so in der Kaderplanung ist, wir und andere sind sehr limitiert, was die sportliche Qualität anbelangt. Solange du keinen vernünftigen Linkshänder im Kader hast, der aus dem Rückraum werfen kann und am besten hinten noch viele Tore verhindert. Das ist uns nach und nach weggebrochen. Also das sind ja im Grunde genommen alles Verpflichtungen gewesen aus meinem persönlichen Umfeld, auch viele Freunde aus den Jahren davor, mit denen ich zusammengespielt habe. Und das ist natürlich irgendwann ausgewachsen, weil ich selber nicht mehr aktiv war. Und dementsprechend haben wir uns da einfach schwer getan, nachzuverpflichten. Und damit stand auch die sportliche Qualität, die wir auf die Platte bringen konnten. Und ich habe mich natürlich versucht, persönlich, aber auch mit unserem Team dagegen zu stemmen. Aber das haben wir am Ende nicht mehr hingekriegt. Und ja, also das ist glaube ich, einfach ein Faktor, der die Spielzeiten danach auch eine Rolle gespielt hat. Also wir haben ja dann zuletzt jetzt nochmal den Aufstieg wieder geschafft. Es ist in Düsseldorf und Umgebung so, dass dann nicht automatisch der Zuschauerschnitt um 500 Personen steigt, sondern das macht sich eher in einem kleineren Umfang bemerkbar. Und es ist für uns definitiv ein Hebel, ob wir eben viele aktive Jugendmannschaften haben, die mit ihren Familien am Wochenende in der Halle sind. Also konnten wir das darüber eher kompensieren als über die sportliche Attraktivität. Also realistisch muss man auch sein. Und um den anderen Punkt vielleicht nochmal ein Stück weit aufzunehmen, wenn ich mir die Profilandschaft in Düsseldorf angucke, dann müsste ja eigentlich von dem Umfeld her die große Fortuna im fußballerischen Bereich auch Erstligist sein, ist sie aber gerade nicht. Die DEG dürfte keine wirtschaftlichen Probleme haben, hat sie aber. Handball dürfte gar nicht von der Bildfläche verschwunden sein, ist er aber, was Düsseldorf selbst anbelangt. Und letztendlich Basketball hat ja auch Riesenprobleme zwischen zweiter und dritter Liga. So, und wenn man das sieht, müssten wir ja schon unfassbar deutlich über dem Markt performen, um da irgendwie rauszustechen. Schaffen wir aber gerade auch nicht, so ehrlich sind wir. Dementsprechend kann ich das schon realistisch einschätzen und sehe eben auch, was hier in Rating los ist. Also wir haben hier mit Germania 0419 einen Oberligisten. Wir haben eine Eishockeymannschaft in der vierten Liga. Die bräuchten auch nochmal für den Aufstieg jeweils einen finanziellen Sprung, locker 500.000 Euro mehr im Jahr. Und da ist der semiprofessionelle Sport in meinen Augen eben auch sehr von den Zahlen abhängig. Solange du das nicht auf die Beine stellen kannst, das hier in Rating extrem schwer, wirst du es nicht schaffen.
Es ist interessant, dass du das gerade angesprochen hast mit den Ratinger Ice Aliens, denn die habe ich noch spielen sehen, wie sie das Meisterschaftsfinale vor ein paar Monaten gewonnen haben gegen die Eisadler aus Dortmund und sind offiziell eigentlich aufgestiegen in die dritte Liga. Aber es ist finanziell da nicht zu stemmen. Das ist das große Problem und das betrifft halt auch den Handball und natürlich dann auch die SG Rating 2011, so hieß der Verein ja dann zwischendurch, der dann auch in der dritten Liga gespielt hat. Mittlerweile heißt der Club wieder Interaktiv Handball. Also da gab es wieder eine Veränderung. Du hast das ja gerade auch schon so ein bisschen in deiner letzten Antwort angedeutet, aber ja, worauf ich auch auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen möchte, ist diese soziale Komponente. Du hast jetzt auch gerade von vielen Jugendmannschaften gesprochen, die ihr da im Verein habt und dass das natürlich die Basis ist und das finde ich auch so bemerkenswert. Aber du hast ja auch erzählt und schon angedeutet, dass es da noch andere Bereiche gibt. Interaktiv geht über den Handball hinaus. Zum Abschluss unseres Gespräches, erklär uns doch nochmal bitte, was gibt es denn da noch und glaubst du, dass das auch ein Modell ist, oder Modell sein könnte, besser gesagt, für andere Vereine in Deutschland, für andere Clubs, die vielleicht nicht ganz oben unterwegs sind, aber die sagen, wir setzen auf den Nachwuchs, wir setzen auf die Jugend, wir haben da noch ein Programm drumherum sozusagen. Wie könnte das aussehen? Wie sieht es bei euch aus?
Also ich fange mal hinten an. Ja, ich glaube, das ist definitiv ein Modell für Sportvereine in Deutschland, respektive für den Handball. Sollte dort jemand Interesse draußen haben, sich darüber mal auszutauschen, kann er sich gerne bei mir melden und dann schauen wir mal, was vor Ort möglich sein könnte. Wir haben aktuell einen großen Trend. Vielleicht hat der ein oder andere das schon mitbekommen. Im Kita-Bereich gab es ja in den letzten Jahren immer schon einen Rechtsanspruch auf Betreuung meines eigenen Kindes. Den wird es ab 2026 auch im Grundschulbereich geben, sprich in der OGS. Wir in Nordrhein-Westfalen haben das Thema schulischer Ganztag schon 2003 begonnen. Andere Bundesländer, ne, wir überlegen auch in Norddeutschland beispielsweise etwas zu tun und haben da auch schon begonnen, haben da noch riesigen Nachholbedarf. Und ich glaube einfach, dass der Sport zusehen muss, dass er ein Teil der Schule wird, weil wenn bis 16, 17 Uhr, teilweise auch länger, die Kinder betreut werden, werden die nicht mehr uneingeschränkt danach noch zum Sportangebot gehen. Das heißt, ich muss schon zusehen, dass ich da im Rahmen des Sportunterrichts, im Rahmen der AGs irgendwo Einzug erhalte. Und auf der anderen Seite, und das hatte ich eben ja auch mal angedeutet, ich eben auch Möglichkeiten habe, Trainer und oder Spieler oder auch deren Eltern ein Paket anzubieten, bei dem sie im Rahmen von Schule arbeiten können. Und das ist eben genau der Punkt. Wir haben eben mit dem pädagogischen Team von 600 Mitarbeitern hier eine Betreuung im Großraum Düsseldorf geschaffen, wo berufstätige Eltern eben ihre Kinder morgens in die Schule bringen und sicher sein können, wenn sie sie 16, 17 Uhr abholen, dass die Unterricht hatten, dass die Mittagessen hatten, dass sie ihre Hausaufgaben erledigt haben und dann hinten raus vielleicht noch ein Sportangebot von uns, von zertifizierten Trainern erhalten haben. Und ich glaube, das ist einfach wahnsinnig spannend, weil jeder Sportverein dann darüber zusehen kann, dass er zum einen berufliche Perspektiven anbietet und entsprechende Pakete und zum anderen aber auch direkten Einzug in die Schule erhält. Und da sind wir gerade dabei, das eben auszurollen, nicht nur hier in Düsseldorf, sondern eben auch in ganz Deutschland, weil es diesen Rechtsanspruch gibt. Davor hattest du gefragt, was interaktiv generell noch ausmacht. Also schulischer Ganztag ist das eine. Der Bereich Sport als Positionierung, weil wir eben einfach der sport- und bewegungsorientierte Anbieter im sozialen Sektor sein wollen mit entsprechenden Camps, AGs und dem eigenen Handballclub, deren Trainer und Spieler als Vorbilder in Schule gehen, aber eben auch in den Fachbereich Soziales. Das ist eine Firma, die ich 2018 nochmal gegründet habe. Wir sind vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe unterwegs. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass ein Fall von Kindeswohlgefährdung auftritt, beispielsweise das Kind kommt verwahrlost in die Schule bis hin zu körperlicher, psychischer Gewalt. Jugendsozialamt nimmt so einen Fall auf und vergibt das an einen freien Träger wie uns. Das heißt, unser Team geht dann in Familien vor Ort oder therapiert eben auch. Also wir haben auch den Bereich Autismustherapie zuletzt aufgenommen, bei uns beispielsweise auf dem Campus oder in entsprechenden Treffpunkten, die wir eingerichtet haben, bis hin zu Wohngruppen, die wir betreiben, Flüchtlingsunterkünften. Also einfach eine wahnsinnig breite Palette an Dienstleistungen, die wir anbieten. Und das eben alles unter der Überschrift Interaktiv Perspektiven, weil das so ein bisschen unser Slogan ist. Wir eröffnen Perspektiven für Kinder, Jugendliche, deren Familien, aber eben auch unsere eigenen Mitarbeitenden mit einer eigenen Fortbildungsakademie, mit eigenen Fachhochschulgängen, um das ganze Thema abzurunden.
Also ich finde, gerade bei deiner letzten Antwort konnte man heraushören, dass das weit über den Handball hinausgeht. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, und ich denke, da stimmst du mir zu, dass das bedeutet, dass wir wieder mehr Kinder und Jugendliche in den Sport bekommen, dass wir wieder mehr Kinder und Jugendliche dazu bekommen, sich zu bewegen, weil das in den letzten Jahren so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und immer wieder, wenn ich mit Jugendtrainern spreche oder mit ehemaligen Handballprofis, die immer noch im Jugend- oder Trainerbereich unterwegs sind und da die Kinder trainieren oder auch in die Grundschulen gehen, die sagen, es wird sich generell zu wenig bewegt in Deutschland und wir geben den Kindern zu wenige Möglichkeiten. Interaktiv ist eine Möglichkeit, wie man dafür sorgen kann, dass sich die Kids wieder genug bewegen und dass wir natürlich auch wieder ein paar Kinder und Jugendliche in die Handballhallen bekommen. Das ist ja unser aller Ziel, das ist ja logisch, aber ich möchte nochmal betonen, der soziale Aspekt ist aus meiner Perspektive enorm wichtig. Basti, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, dass du mit dabei gewesen bist, und falls ihr weitere Informationen dazu haben möchtet, schreibt mir einfach gerne. Ich leite euch dann an die entsprechenden Stellen weiter, das ist ja gar kein Problem. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Wie ihr wisst, gibt es soziale Kanäle, auf denen ihr uns folgen könnt. Die findet ihr bei Facebook, Twitter, YouTube und bei Instagram. Bleibt uns gewogen und schaltet nächste Woche wieder ein. Tschüss zusammen.